Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Und Holgi Klein.
Ich war schon wieder krank, ey.
Was hast du denn du schon wieder gehabt?
Diesmal kein Covid. Mhm. Also wann hatten wir das letzte Mal aufgenommen? Dienstags und freitags abends habe ich dann irgendwie, ich war mit einem Kumpel noch was essen und dachte auf dem Heimweg irgendwie so, wie wird mir? Habe ich vielleicht ein Bier zu viel getrunken, aber so viel Bier hatte ich gar nicht getrunken. Ja, und Samstag habe ich angefangen, Temperatur aufzubauen und ab Sonntag dann irgendwie 4 Tage Fieber und alles voll schlimm. Und jetzt immer noch husten, also im Wesentlichen ist mir auf die Lunge geschlagen. Also ich huste mir jetzt gerade noch so gelegentlich mal die Lunge aus dem Hals. Hm. Ich hoffe, dass ich die Räuspertaste schnell genug treffe, wenn das losgehen sollte hier. Nee, keine Ahnung, was war. Also Covid war es nicht. Hm. Tests waren jedenfalls negativ. Und es war wesentlich schlimmer als mein Covid im Januar. Im Januar hatte ich ja eine Woche Covid. Und ich habe echt gedacht so, naja gut, wenn das so die Einfältigen auf ähnliche Weise krank werden, also so Covid haben, wie ich im Januar Covid hatte und dann irgendeine andere Infektion, die ihre Kinder von irgendwo mitgebracht haben, die sie derart ausnockt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, warum die Leute glauben, Covid wäre nicht schlimm.
Mhm.
Also das war echt
die
richtig.
Covid vergessen, also
genau,
die Risiken.
Aber das war richtig hässlich, also wirklich hässlich.
Und weil sie immer noch Covid für eine Atemwegserkrankung halten.
Ja gut, ja, aber das ist dann nur Dummheit. Also das ist ja also selbstgewählte, selbstgewählte Unmündigkeit, ne? Selbstverschuldete Unmündigkeit, so, das war's. Also wer Covid für eine, ja. Aber ich kann das nachvollziehen. Also wenn du nicht nachdenkst oder nicht genug nachdenkst, dann, also wenn ich nicht genug nachdenken würde, dann würde ich denken, na, Covid ist ja gar nicht so schlimm, wie was auch immer ich mir da gerade eingefangen hatte, ja. Und natürlich wieder auf die Lunge, hatte ich ja letztes Mal schon rumgejammert, ne? Und das ist natürlich jetzt wieder auf die Lunge, wieder auf die Stimme gegangen. Ich fühle, also ich weiß gar nicht, wie ich wirklich klinge, aber in mir drin, in meinem Kopf und mit allem Atmen, was ich so wahrnehme und sowas, habe ich das Gefühl, als wäre meine Stimme um 15 Jahre gealtert oder sowas. Echt, also es ist ein wirklich unangenehmes Gefühl, hatte ich ja letztes Mal schon
gesagt. Du klingst ein bisschen heiser, also du klingst nicht so frisch wie
ich bin halt vorher. Ich bin halt echt beunruhigt, dass das jetzt so bleibt.
Hm.
Naja.
Ist aber nicht unangenehm alt. Also du wirkst jetzt nicht wie der okay, Typ im Radio, der schon längst hätte aufgehört haben müssen, weil er immer betrunken klingt.
Ja, genau. Nee, dann nicht. Also dann im Zweifelsfall kann ich ja vielleicht noch irgendwelche ZDF-Dokumentationen sprechen. Senf. Seid ihr ein Mysterium?
Senf.
Kennst du die Werbung? Die ist ziemlich geil. Das ist dieser, ich weiß nicht, wie der heißt, es gibt so einen Sprecher, der immer so... Als Hannibal die Alpen überquerte, starben 100 Elefanten. Also so ein Sprecher gibt es beim ZDF.
Ja.
Und es gibt eine Werbung für Senf. Das ist dann genau so eine Kamerafahrt. Also so, weißt du, so schön goldgelb geleuchtet, Kamerafahrt durch irgendwelche Katakomben. Überall so Fässer mit Senfkörnern, Gläser mit Senf und so. Und dann diese Sprecherstimme. Senf. Seit Menschengedenken ein Mysterium. Bla bla bla. Erzähl. Und dann fährt die Kamera um die Ecke, sitzt ein Typ, irgendwie so ein Typ mit einer Bockwurst in der Hand und einem Glas Senf, wo der gerade die Bockwurst reingesteckt hat.
Und das ist seine Stimme.
Nee, und dann kippt die Stimme des Sprechers seit Jahrhunderten ein Mysterium und schmeckt total super zu Bockwurst. Echt geil gemacht. Also, ist halt für irgendeine Senffirma, ich weiß nicht, was war. Wirklich super.
Stimmt. Apropos Fässer. Ich hatte ja
mit Werbung gemacht. Aber ja.
Hast du?
Ja, ja, aber das war mir dann irgendwann zu teuer. Da habe ich gedacht,
unglaublich.
So, nee,
also an alle, die da mitgemacht haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Und an den Gewinner, ein Mensch aus Berlin, ganz herzlichen Glückwunsch und auch danke. Die Flasche ist heute wohlbehalten angekommen. Er hat sich auch gleich gemeldet und nochmal bedankt.
Für wie viel ist sie denn jetzt am Ende über den Tisch gegangen? Also ich habe
313.
313, krass. Ja. Krass.
Und damit ist der Verlust, den ich gefahren habe durch meine Misskalkulationen, komplett wieder rausgeholt. Das heißt, ich könnte die übrigen Flaschen jetzt zum Normalpreis abgeben. Ich habe auch schon viel zu viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich nehme dir einfach so eine Flasche ab.
Ja, das habe ich ja auch gesagt, aber selbst ich habe ja keine bekommen.
Genau, das mache ich halt nicht, da braucht ihr euch nicht zu melden. Ich hatte ja versprochen und einigen Leuten, die gesagt haben, ich möchte so eine Flasche, aber ich brauche die Unterschriften nicht.
Cleverer Trick.
Da hatte ich ja immer gesagt, es kommt noch eine Flasche garantiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so gut klappt, gleich mit der ersten Flasche. Ganz herzlichen Dank übrigens auch nochmal an alle, die da unterschrieben haben, also Tim und wer auch immer da alles noch dabei war.
Ja, aber ohne meine Unterschrift ist so eine Flasche ja praktisch wertlos.
Ja, wir können es ja nochmal probieren. Ich dachte, die du unterschreibst. Genau. Und dann machen wir Hälfte, Hälfte.
In der Hoffnung, dass es dann mehr als 313 gibt. Nur so, ja, 86,50.
Nur um Tim zu
Shit. Ich bin irrelevant.
Nee, es geht noch eine Flasche ohne Autogramme, geht noch rein. Wie, rein? Wer die ersteigert. Nach eBay.
Ach echt? Warum das denn?
Ja. Weil ich das versprochen habe. Weil, ach so. Weil ich Leuten Lust gemacht habe auf diesen Rum und gesagt habe, ihr könnt noch eine zweite Flasche ersteigern. Ihr müsst jetzt nicht diese Rum-Pod Autogramme Sondereditionen haben. Ihr könnt auch einfach nur eine Flasche. Zumindest mache ich das so. Und da wird es dann so sein, dass der alles, was über 47,50 hinausgeht, geht dann an Viva Con Aqua.
Gab es mit denen nicht eigentlich auch irgendein Problem? Irgendein Problem gab es doch mit Viva Con Aqua.
Die hatten mal Mitarbeiter, die doof waren, die sind dann aber, weiß ich, also.
Irgendwas.
Ja, gibt immer mal Probleme mit allen möglichen Sachen. Ist ja bei so wohltätigen Organisationen immer mal ein Problem, dass dann Gelder irgendwo landen, wo sie nicht hingehören und so. Also natürlich nicht bei allen und nicht pauschal. Aber das passiert halt. Menschen sind halt auch nur Menschen. Und deswegen ist das aber kein Grund für mich, die nicht mehr zu unterstützen.
Hast du den neuen eBay-Link schon oder müssen wir den auch nachtragen?
Den müssen wir nachtragen.
Ah.
Ja. Mach doch nichts.
Also nee, das aber was, kein Nachteil, ich glaube ich. Ich habe beim Aufräumen habe ich so einen Flachmann gefunden. Wirklich, ich habe die Küche, ne, ich mache ja jeden Tag ein bisschen meine Wohnung entrümpeln und so. Und habe einen Flachmann gefunden in der Küche. Und dachte, ha, den nehme ich mit zu Tobi, wenn ich nächstes Mal zu Tobi war. Und da musst du mir dann nämlich in diesen Flachmann, musst du mir dann den Rum reintun. Und dann habe ich einen Flachmann mit Rum. Geil, oder?
Sehr gut. Ja, das wird dir nicht viel Spaß bringen, weil ich würde den Rum nicht mehr pur trinken wollen. Also ich hatte gesagt, 2:1, also 2 Teile Rum, 1 Teil Wasser.
Ja.
Das hat jetzt auch schon ein Kumpel von mir gemacht, der auch eine Flasche bekommen hat. Der meinte, das war ihm zu dünn. Also lieber ein bisschen weniger Wasser.
Ach so, okay, ja.
Aber also ganz unverdünnt.
Nee, aber ich lasse mir natürlich, den Rum von dir unverdünnt in den Flachmann tun, damit ich hinterher mehr Rum habe. Ich bin ja nicht blöd.
Kriegen wir hin. Ne?
Sehen nur so aus.
Ja.
Ja. Apropos aussehen, ich habe eine neue Brille.
Ja gar nicht.
Mhm. Ich habe eine neue Brille. Und zwar, also nein, eigentlich habe ich 2 neue Brillen. Meine alte Gleitsichtbrille war halt total zerkratzend, zerschrammt und so, und habe ich mir eine neue geholt. Und ich habe mir geholt dazu, weil ich dachte, ha, was kostet die Welt? Eine Computerbrille.
Hm.
Boah, das ist wirklich wie neu geboren.
Ja,
also für alle, die es nicht kennen, ich muss eine Gleitsichtbrille tragen. Das heißt, ich bin weit- und kurzsichtig gleichzeitig, weil ich alterssichtig bin. Und Computerbrille ist im Grunde eine Gleitsichtbrille, die aber nur für den Nah- und den mittleren Bereich, also so bis 3 Meter ungefähr, funktioniert die. Stellt ist sie scharf. Und alles darüber hinaus ist unscharf. Aber dadurch habe ich halt mehr, wie nennt man das denn? Ja, mehr optischen Spielraum, wenn ich vorm Computer sitze. Das ist echt total super.
Interessanterweise hat das bei mir nicht funktioniert. Also ich habe auch eine Computerarbeitsplatzbrille.
Ja.
Und mit der kann ich bis in die entfernteste Ferne scharf gucken. Und ich verstehe es nicht.
Keine Computerbrille.
Doch, doch. Also okay. Das haben sie mir so verkauft und ja. Aber ich kann mit der Brille tatsächlich am besten überall hinschauen.
Oh.
Und der Vorteil daran ist halt nicht, dass man in der Ferne nichts scharf sehen kann, sondern dass der Bereich, wo man durch die Brille durchgucken muss, ne? Bei Gleitsicht ist es so, nah ist unten, fern ist oben.
Genau.
Und das ist aber nicht das gesamte Brillenglas über irgendwie gleich gut verteilt, sondern je nachdem, wie viel Geld man ausgibt für das Brillenglas, ist dieser Korridor, wo man überhaupt scharf sehen kann, relativ schmal, ist relativ breit. Und bei Computerarbeitsplatzbrillen ist es halt einfacher, einen großen Bereiche zu kriegen, der scharf ist.
Es gibt halt keinen Fernbereich und darum ist der Mittelbereich eben einfach größer. Also in die Ausdehnung des mittleren Bereichs.
Nicht nur nach oben größer, sondern eben auch breiter.
Notwendigerweise, ja, weil das ja so, also mir hat man Optiker erklärt, wie das wird so praktisch ausgeschliffen, so als würde man das auskratzen. Und darum ist halt, je mehr Bereiche du hast, desto schmaler sind die einzelnen Bereiche dann für sich so, also nach unten hinweg. Ja, na jedenfalls habe ich jetzt die größte Brille, die ich je in meinem Leben hatte.
Mhm.
Ich muss hier mal ein Foto schicken. Warte mal. Ist hier ein Foto? Ich schicke dir mal. Warte mal. Das ist eins. Das ist doch nett. Warte mal hier.
So. Ach so, du hast schon. Ich dachte, du machst jetzt eins.
Ach so, nee, ich habe die Computerbrille an. Das ist eine andere. Also meine, ich laufe im Alltag rum, Brille.
Die Computerbrille ist nicht so groß.
Nee, die ist nicht so groß. Die hat ein dünneres Gestell. Ich schicke dir. So,
Da kommt es schon.
Ach, hätte ich recherchieren müssen. Ich habe da einen Pickel an der Lippe. Ja. Jedenfalls habe ich mir jetzt, so eine New Yorker intellektuellen Brille.
Ja, sehr gut. Ja,
jetzt brauche ich noch weiße Handschuhe und so einen Schal, so einen Seidenschal. Dann laufe ich hier mal rum und kritisiere alles. Ah, nee, mache ich ja schon. Aber dann mache ich das in
Intellektuell. Aber mit überheblicherer Stimme.
Und immer so Fremdwörter, also immer so, weißt du, das tangiert mich peripher. Also diese so eine albern geschwollene Sprache, wo selbst die Schlauen doof mitklingen. Ja.
Ich habe ein Announcement.
Oh, noch ein Announcement. Gibt es noch was zu kaufen von dir?
Ich wollte nur Bescheid sagen. Es gibt Menschen, die kontaktieren mich über Instagram, haben mir da Direktnachrichten geschickt und so. Und ich habe das deaktiviert. Mein Instagram-Account und damit auch der Facebook-Account sind jetzt deaktiviert. Das heißt, man kann mich dann nicht mehr erreichen. Und ich hoffe auch, dass man das gar nicht, also dass das sichtbar ist. Aha. Ich habe von irgendwem gehört, dass der auch seinen Facebook-Account deaktiviert hatte. Also man kann löschen oder deaktivieren. Und löschen wollte ich nicht, weil ich nicht möchte, dass jemand meinen Handle klaut. Also dann sich als Tobi Bayer ausgibt. Mhm. Und bei deaktivieren hatte ich dann gehört, dass das bei Facebook zumindest noch geht, dass der dann zu Events eingeladen werden konnte und alle haben sich gewundert, dass er nicht kam, weil er nichts mitbekommen hat. Ich hoffe, man sieht das jetzt, ich hätte es ja ausprobieren können mit meinem anderen Account, aber ob man mir noch DMs schicken kann auf Instagram, ich hoffe nicht, weil es hat mich einfach nur noch genervt und selbst nur noch als
DM-Speicher. Was daran? Weil ich habe ja dann auch irgendwann Instagram runtergeschmissen und habe aber jetzt, als ich krank im Bett lag, es mir dann nochmal geholt, weil ich irgendwie so ein bisschen tumbe Unterhaltung brauchte.
Mich nervt, dass es nur noch um Videos geht. Ich folge, die posten gar keine Videos oder teilweise tun sie es auch, weil sie glauben, damit den Algorithmus zu befriedigen. Mhm. Ne? Ich möchte aber gar nicht, dass Leute Content passend zum Medium posten, sondern Content posten passend für die User. Das wäre halt netter irgendwie. Mhm. Also für die Leute, die sich für den Content interessieren. So, man sieht halt nur noch Videos, auch wenn man nur Leuten folgt, die irgendwie nur Bilder posten und jedes dritte Bild ist eine Werbung und auch bei Stories ist es noch schlimmer, wenn man die Stories anschauen möchte. Andauernd Werbung und es nervt einfach grandios und alles ist halt Video. Und dann kann ich auch zu TikTok gehen und mir da irgendwie einen Gehirnschlag holen. Ich möchte das nicht. So, das war mir zu anstrengend und zu nervig und ich möchte halt eine Community für Fotos. Mhm. Die habe ich in Pixelfed gefunden, das reicht mir vollkommen aus. So,
TikTok hatte ich dann ja auch nochmal ausprobiert. Was ich da auch ganz fürchterlich finde, ist, also wenn es wenigstens nur die Videos wären, aber da sind dann noch irgendwie 87 irgendwelche komischen Icons auf dem Bild, wo irgendwas passiert, wo man irgendwas machen soll, wo irgendwas geklickt werden kann. Das finde ich ganz furchtbar. Ich habe das habe ich 10 Minuten ausgehalten und wieder gelöscht. Gib ihm eine Chance. Nee, weg.
Ja. So, ist natürlich schade um die DMs. Insbesondere Hörerinnen und Hörer haben mich über Instagram kontaktiert. Aha. Ich weiß gar nicht genau, warum sie den Kanal bevorzugt wählen und nicht eine E-Mail schicken. Wahrscheinlich, weil ich zu alt bin oder weil E-Mails nur für alte Menschen sind. Ich weiß es nicht. So, und dann hatte ich noch einmal geguckt, was sind denn da für Instagram DMs? Und dann hatte ich eine Hörerin, die mir geschrieben hat, was ich denn für ein fieser anti-arabischer Map bin, dass ich mich auf die Seite Israels stelle, weil offensichtlich verübt Israel doch gerade einen Genozid und bla bla. Ich will hier nicht mehr sein.
Hast du das Gefühl, das könnte natürlich auch jetzt so ein alte Leute-Phänomen sein, ne? Aber hast du das Gefühl, dass die Zeit der sozialen Medien, also dass die Dinger über ihren Zenit drüber sind?
Die großen, ja, also ganz offensichtlich Instagram, Facebook, das ist irgendwie vorbei, das wird nur noch ausgelutscht. Aber
80% aller Jugendlichen sind auf TikTok und werden da Nazis, lese ich halt auch wieder immer in der Zeitung.
Wegen Hopfen und Malz verloren.
Irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Nazi-Sachen präsentiert werden und so.
Also meine Kinder sind beide auf TikTok und die sehen keine Nazi-Sachen.
Meine auch.
Ich habe die gefragt, ich habe da geguckt und die sind halt durch den Algorithmus in eine andere Bubble gekommen. Die sind beide in so einer K-Pop-Bubble und wie K-Pop gegenüber Nazis steht, ist ja, glaube ich, auch bekannt. Da gab es ja mal diesen war das ein Nazi? Das war gegen Trump, genau. Das war doch eine K-Pop-Fandom-Gruppe, die dann irgendwie eine Trump-Veranstaltung gestürmt hat. Und die haben einfach alle Karten gekauft, die es gab. Und dann
klingelt war dunkel, niemand da. Aber ja.
Ja,
ja, okay,
so, aber dann, das, dann, so, dann, so nehmen die das halt wahr und die haben das nicht.
Okay. Und wenn aber sie sind halt trotzdem TikTok da.
Böse, und sind die halt sauer.
Und sie benutzen, ja, und sie benutzen TikTok und das ist für die vielleicht dann wahrscheinlich eben auch ein Kommunikations- und Nachrichtenmedium, wie für uns Twitter war.
Überhaupt nicht.
Gar nicht.
Das ist für die ein Unterhaltungsmedium. Die gucken sich Videoproduktionen von anderen K-Pop-Fans an. Und Videos von K-Pop-Gruppen und sowas. Das ist hat nichts mit Nachrichten zu tun. Hm. Das ist für die keine Informationsquelle, sondern reine Unterhaltung.
Sind die anders als andere Jugendliche oder haben wir einfach nur Glück gehabt, dass unsere vier...
Wahrscheinlich, das müssen mir die Eltern anderer Jugendlicher sagen, ja, ob die anders sind als das, was ich jetzt beschrieben habe. Aber die interessieren sich gar nicht so sehr für Nachrichten. Also natürlich kriegen sie auch mal mit, was so passiert in der Politik und in der Welt. Und beschäftigen sich dann damit, was das für ein Kack ist, warum alle Leute so dumm sind. Aber tiefer auch nicht. Und die haben, also so wie wir Twitter benutzt haben, dass wir jeden Tag mehrfach auf Twitter geguckt haben, was wieder alles gerade schief läuft und worüber wir uns aufregen müssen. Mhm. Daran haben die kein Interesse. Was ich irgendwie auch ganz gut finde. Was soll denn das?
Ja.
Deswegen bin ich ja auch von Twitter weg. Und deswegen bin ich bei Blue Sky gar nicht erst angekommen. Weil ich das nicht möchte. Ich brauche kein Medium, da kann ich auch auf tagesschau.de gehen. Und mich aufregen über alles. Ich will das nicht. Ich habe ein neues Social Network gefunden, das mir sehr gut gefällt. Indaband.
Was?
Inda Band.
Band.
Ist eine App.
Mhm.
Und du kannst halt eine
Collaboration Plattform.
Genau, du kannst einen Musiktrack hochladen, sagen, ich spiele jetzt halt Bass oder ich spiele jetzt Schlagzeug. Und dann können andere Leute darüber halt ihre eigenen Spuren legen.
Also das auf TikTok ja auch gelegentlich mal passiert, ne? Dass Leute dann so, ja.
Ja, aber noch anders, du kannst hinterher die einzelnen Tracks halt sehen. Also jeder lädt halt sein eigenes Video hoch. So, und wenn du dir dann bei Inderband irgendwie eine Kollaboration anschaust, dann siehst du halt die einzelnen Videos, die hochgeladen sind, kannst irgendwie selber umschalten zwischen den Videos. Wenn du den dicken Bassisten mit der Glatze nicht sehen willst, sondern nur die hübsche Sängerin, dann guckst du halt nur die hübsche Sängerin an oder andersrum. So, und ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es genau funktioniert. Also ich habe es gerade erst entdeckt, weil ein Arbeitskollege von mir sagt, hier, guck mal, ich habe Schlagzeug gespielt mit einer südamerikanischen Sängerin, die hat Fast Car gesungen und ich habe Schlagzeug dazu gespielt. Spiel du mal einen Bass. Was? Und ich glaube, es ist dann so, dass dann einer fängt halt an, so einen Song hochzuladen und alle anderen können halt weitere Tracks dazu aufnehmen und ich glaube, der Ursprungsautor kann dann auswählen, welche mit in das Video rein sollen sozusagen.
Das erscheint mir aber extrem nerdy, special,
natürlich,
interest. Das ist jetzt nichts, was die Weltrevolution mäßig ist.
Nur für Musiker, glaube ich.
Wahrscheinlich also
Blue Sky noch größer. Also wenn du jemand bist, der gerne irgendwie in so einen Jazz-Schuppen geht, um sich irgendwelche Kollaborationen anzugucken von Leuten, die sich noch nie getroffen haben oder so.
Ja.
Wenn dich das interessiert, dann schaust du da vielleicht mal rein. Aber eigentlich ist es nur für die Musiker selbst. So,
ja.
Und einfach Musik machen mit Leuten, die du nicht kennst und ist halt asynchron, du kannst dann nicht live irgendwie gemeinsam spielen, dafür ist die Latenz halt einfach immer zu hoch und ich finde es total nett.
Apropos Musik, habe ich erzählt, dass ich jetzt Mitglied im Verein Freunde von Byte FM bin?
Nein.
Ja, bin ich jetzt.
Schön.
Also Byte FM ist so ein Hamburger Radioverein. Die machen halt Webradio und in Berlin sind die auch im DAB Plus, also über digitale Antenne zu empfangen. Und das habe ich, DAB Plus. Und wenn ich mir hier mal so ein Auto klicke nachts, um von irgendwo nach Hause zu fahren oder sonst wie, ist mir aufgefallen, dass ich immer bei Byte FM hängen bleibe und da Musik höre, wenn ich Musik hören will. Und zu Hause halt auch. Also mein Dudelsender der ersten Wahl ist Byte FM. Da kommt manchmal ganz komisches Zeug. Ja, so Leute, die, wo du so das Gefühl hast, okay, du willst mir nicht einfach irgendwie schöne Musik zeigen, sondern du willst mir eine Lehre erteilen. Ja, so eine Lektion erteilen.
Mhm.
Hier, das ist Jazz und das hast du gut zu finden.
Okay.
So diese Sachen.
Super.
Passiert mal, aber es ist auch so eine, ich finde das halt ganz schön. Also bei Byte FM, da arbeiten halt ausschließlich Musiknerds. Da sind sehr, sehr viele, ich weiß nicht wie viele, also es sind einige ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die da Sendungen machen. Das sind halt einfach Radioleute, die Bock auf Musik haben, die aber bei ihren Heimatsendern entweder längst rausgeflogen sind oder überhaupt nie die Gelegenheit hatten, die Musik zu spielen, von der sie denken, dass sie mal im Radio gespielt werden sollte. Und da hast du halt so ein rund um die Uhr Musikprogramm. Ist dann auch manchmal eben irgendwie Heavy Metal im Frühstücksradio 2 Stunden lang. Ausmachen kann man dann ja immer noch. Und irgendwie habe ich mich dabei halt erwischt, dass ich den Sender immer und immer wieder höre.
Ja.
Und habe gedacht, jetzt guckst du mal, ob du denen irgendwie was in den Hut werfen kannst. Das ist so wie, ne? Letztendlich ja wie wir Podcaster auch.
Ja.
Und geht nicht, sondern du musst Mitglied im Verein werden. Und der Verein heißt Freunde von BeitFM und kostet 60 Euro im Jahr, also ein Fünfer im Monat. Und ich habe gedacht, ja, Digga, die Welt wird nicht davon besser und die Radiowelt schon gar nicht. Die wird nicht davon besser, dass du zu Hause sitzt und darauf wartest, dass sie besser wird. Und habe gedacht, dann werfe ich da jetzt halt mal diese 60 Euro ein, solange ich die Kohle habe.
Sehr schön.
Und unterstütze da jetzt diesen Sender. Und ich durfte mir sogar ein Lied wünschen, habe aber nicht mitgekriegt, ob es gespielt worden ist. Was ich ein bisschen schade finde. Also wenn man da Mitglied ist, kann man so eintragen. Ich muss ein Lied wünschen. Ja, keine Ahnung, ob das kam. Aber ja, ich finde, BeitFM finde ich wirklich toll. Musste mal eine Chance geben vielleicht.
Ich bin ja im Freundeskreis der Fotografie, das klingt so ähnlich.
Freundeskreis der Fotografie. Das Beste, wirklich der beste Name überhaupt, so ein Firmenname, so ein Autorenkollektiv oder ein Autorenduo, glaube ich, war das auch nur. Die haben Filmdrehbücher geschrieben und die haben sich genannt Freunde der Lichtspielkunst.
Geil, ja, oder? Sehr gut. Nee, das ist von den Deichtorhallen. Also das ist ja ein Fotomuseum.
Ach, das hast du mal erzählt. Das war, genau, ja.
Da kann man irgendwie auch Mitglied werden in so einem Förderverein. Ja.
Ja, naja, aber so. bitte hör mal bei der FM. Also gib der Sache mal eine Chance. Das ist wirklich toll, weil da passiert.
Ich höre halt nie Radio.
Ja, also. Hast du früher auch nie Radio gehört oder hast du irgendwann damit aufgehört? Weil ich habe früher viel Radio gehört und habe irgendwann damit aufgehört. Und bei also
Musikradio macht extrem selten. Wenn ich früher Radio gehört habe im Auto, dann war es Deutschlandfunk oder NDR Info, okay. Also Nachrichten
und
sowas. Dass ich das letzte Mal gezielt ein Radio eingeschaltet habe, um Musik zu hören. Ja. Ist ewig her und war auf Radio Bremen 4 nachts die Heavy Metal Sendung, okay. Weil es das einzige war, wo Heavy Metal im Radio lief, seit Anfang der 90er
oder so. Ich habe früher sehr, sehr viel Radio gehört. Ich habe Radio auch nie wegen der Musik gehört, sondern immer nur wegen des Wortes. War aber auch immer angetan davon, was für Musik da gelaufen ist. Also, dass du Musik auch einfach entdecken konntest, dass du was gehört hast, was du nicht jeden Tag sowieso schon hörst und so. Und was dir nicht irgendein Algorithmus oder der Algorithmus, der sich Musikredaktion nennt, wird ja auch nur noch ein Algorithmus ist in den Sendern, was dir da so vorschlägt. Und BeitFM, also ich habe wirklich lange, lange kein Radio mehr gehört, außer eben Deutschlandfunk, im Grunde Deutschlandfunk, einfach eben für die Nachrichten, für die Informationen. Und BeitFM hat wirklich gemacht, dass ich wieder Radio einschalte. Dass ich zu meinem Radio morgens gehe, bevor ich mir einen Kaffee mache und das einschalte, um das zu hören. Also das ist wirklich
Nein, warte mal.
Das ist jetzt wirklich Werbung, die ich hier mache. Und ich mache die sehr, sehr gerne.
Ich habe mir mal ein Digitalradio gekauft.
Ja.
Von Detektor FM.
Ja.
So, die hatten das mal irgendwie als Angebot für unterstützt uns hier und dann habe ich tatsächlich auch Detektor FM gehört, also den Musikkanal von Detektor FM, morgens beim Duschen über dieses Digitalradio. Irgendwann haben wir es umgestellt auf irgendwas, wo Hardrock lief, keine Ahnung was. Aber ja, tatsächlich, Musikradiosender zu hören, um auch mal Musik zu entdecken, fand ich dann auch ganz interessant.
Ja,
so,
ja, aber Detektor macht das halt auch sehr, sehr gut. Ich wüsste es auch immer, wenn ich mit dem Auto mal in Leipzig unterwegs bin oder in der Nähe von Leipzig, da kann man Detektor dann über Antenne hören auch.
Ach.
Und da, ja, die sind im DAB Plus.
Die schummeln ja, die haben doch diese UKW-Abschalten auf.
Ja, die sind auch im DAB.
Ach so.
Und da freue ich mich immer total, weil ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer noch, und das ist wahrscheinlich historisch bedingt und Psyche und Job und so, ich finde es immer noch irgendwie. Ja, im Grunde ist es Sentimentalität, fällt mir gerade auf.
Mhm.
Ich finde es immer noch schöner, Radio über Antenne zu hören. Also, weißt du, ich höre auch Detektor FM. Detektor FM ist einer der Sender, die ich auch fest eingespeichert habe, die ich dann auch mal höre. Die haben mich aber tatsächlich nicht, obwohl ich da ja auch wirklich freundschaftlich verbunden bin, die haben mich nicht dazu gekriegt, so Radio zu hören, wie BeitFM das kriegt.
Mhm.
Was eventuell aber auch wirklich an der Antennenfrequenz liegt. Weil ich kann, ja, ich habe nur in der Küche ein Webradio, aber in jedem anderen Raum ein DAB-Radio, von daher. Müssen wir mal sehen, was wäre, wenn Detektor hier auch auf der Antenne wäre. Aber ja, jetzt haben wir schon für 2 Sender Werbung gemacht. Finde ich gut. Das Schöne bei BeitFM ist, da läuft überhaupt keine Werbung.
Ah.
Also es ist ein rein komplett werbefrei. Die einzige Werbung, die da läuft, ist, hey, werd doch Mitglied bei uns im Verein. Dann kriegst du auch einen Stream, wo noch nicht mal mehr diese annoying, werd doch Mitglied
bei unserem
Verein gesagt wird.
Sehr
und
gut.
Und das sagen die halt einmal in der Stunde oder so, wenn überhaupt.
Ja.
Also das ist praktisch nicht vorhanden.
Aber es wird trotzdem moderiert, es ist nicht einfach nur Musik.
Ja, es moderiert manchmal sehr, sehr, Ich habe auch viel Kritik. Also die haben zum Beispiel ein Problem mit der Moderation. Ja, die haben die Moderatoren und Moderatorinnen haben keine einheitliche Mikrofonierung. Also noch nicht mal ansatzweise einheitliche Mikrofonierung. Ich glaube,
das irritiert dich natürlich sehr.
Es findet kein Leveling statt.
Ja.
Das heißt, die eine Sendung, insbesondere in der Moderation, bei der Musik funktioniert es irgendwie, aber insbesondere in der Moderation ist der Wechsel von einer auf die andere Sendung immer ein akustischer Bruch, und zwar ein starker akustischer Bruch. Das sind so Sachen, die mich sehr stark stören dann auch.
Mhm.
Aber ja, mei. Aber es ist halt alles moderiert und dann eben auch teilweise wirklich so richtig diese Musik nutzt, der erstmal gefühlt 10 Minuten labert, um dir irgendeinen Jazz-Freestyler zu präsentieren, wo du hinterher nach 3 Takten schreiend aus dem Raum rennst, weil du das Gezupfe nicht mehr aushältst. Das ist schon sehr lustig. Also ist halt so ein ach guck, diese Welt gibt's auch Effekt. Das ist eigentlich schön.
Möchtest du ein Update zum Brompton?
Ja. Ich möchte ja immer noch so einen Brompton haben, und zwar 2, damit wir die auf den Bus packen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre es eine schlechte Idee, abgesehen davon, dass ich die Kohle nicht habe.
Das fühlt sich schon wieder fast so an wie Bruchbude Karkensdorf.
Oh okay. Gott.
Weil das Brompton war doch ständig kaputt. Mhm. So, und als es das 4. Mal kaputt war, habe ich gesagt, ich will es nicht zurück, ich will ein anderes. Und das hat tatsächlich geklappt. Ich habe ja auch mit Brompton in London telefoniert. Sehr nett, und die haben das halt möglich gemacht, ne? Und weil das eben Jobrad war und geleased ist, damit es dann eh nicht teuer ist, also ich habe mir auch das günstigere ausgesucht, weil das besser ist, also nicht immer rechts unten kaufen, Herr Bayer, sondern eben auch mal das sinnvollere. Die Electric Sea Line hat eine viel bessere Übersetzung, und deswegen wollte ich dann halt das haben, habe ich bekommen, und es ist fantastisch.
Electric.
Ja, Brompton Electric Sea Line hat halt eine 6-Gang-Schaltung.
Ja, ach so, ja, ja. Ach so, da hatten wir doch schon drüber geredet, oder?
Ja, ja. Ich glaube, das wusste ich schon so. Und
genau, da hatte ich mich darüber beschwert, dass die jetzt so heißen, dass ich nicht mehr verstehe, was für ein Fahrrad das ist. Ja, genau.
Richtig, so. Und dann haben sie mir halt einen zweiten Akku dazu gegeben.
Für lau?
Weil das Fahrrad halt billiger ist. Naja, ich zahle ja halt monatlich da meine Jobratgebühr sozusagen. Das ist ja geleased. Mhm. So, und damit das Leasingvertrag nicht angepasst werden muss, haben sie einfach gesagt, dann kriegst du jetzt die Sea-Line.
3.595 Euro. Nee, das kann ich mir nicht leisten.
Ja, es ist sehr teuer. So, aber ich glaube, auf dem Auto würde ich es sogar als nicht elektrisches haben wollen.
Echt?
Nicht.
Jo. Naja, das eigentlich nicht, also weil.
Und du hast halt immer vorne den Akku dran. Also es nimmt ja auch weniger Platz im Auto weg, wenn du nicht dann noch Akkus rum.
Das ist richtig, aber mir geht es da um was anderes. Mir geht es dann darum, auch wirklich mal 20, 30 Kilometer damit zurücklegen zu können und dann diese 20, 30 Kilometer auch noch zurückfahren zu wollen.
Hm.
Und stimmt, das ist mit einem einfachen Falter, kann man machen, habe ich auch schon gemacht.
Ja. Aber
das ist dann eher so für so 5 Kilometer Strecken oder sowas. Und ein Elektrofalter wäre dann schon viel länger. Aber ist nicht drin, 3,6 habe ich nicht, geht nicht.
So, zumindest sollte ich dann ja irgendwann noch den zweiten Akku abholen. Der war also gerade nicht lieferbar, und dann habe ich mir abgeholt. Und habe ich gesagt, das Geile ist, das Rad fährt noch. Das Schlechte ist, es ist schon wieder kaputt.
Ach komm.
Er ist beinahe ausgeflippt, geflippt vor Sorge, was denn jetzt wieder war. Diesmal war es aber mein Fehler, pass auf.
Ah gut, du trittst einfach zu heftig da rein, du Materialermüdung nach 10 Kilometern.
Nee, ich habe den Zug verpasst. Also ich habe mich verquatscht in einer Firma und scheiße, ich muss jetzt aber los und bin dann in Weltrekordgeschwindigkeit, irgendwie 11,5 Minuten oder so vom Büro an der Fischauktionshalle zum Hauptbahnhof gefahren und sah halt gerade, also ich kam gerade die Treppe runter, als der Zug dann anfuhr, so, und kam halt nicht mehr rein. Früher ging das ja noch, dass man dann die Tür wieder aufreißt und noch reinspringt, mechanischen Türen, heute geht das halt nicht mehr. Mhm. So, und dann fuhr halt mein Zug weg, der fährt halt vom Hamburger Hauptbahnhof über Harburg dann Richtung Bremen. Am gleichen Bahnsteig stand der Zug nach Lüneburg, der fährt auch über Harburg. Und dann dachte ich, ja gut, dann steige ich halt da ein. Vielleicht hat der Zug, mein Zug in Harburg ja irgendwie Verspätung und steht dann da noch rum, wenn der Lüneburger dann da ankommt. Leider hatte der Lüneburger Verspätung. Der Bremer Zug war in Harburg längst weg. Und dann saß ich da halt im Zug und dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Irgendwie, ich möchte nicht eine Stunde auf den nächsten Zug warten. Das sind da so die Verbindungsgeschwindigkeiten nach Hause. Vor allem eine Stunde in Harburg warten ist halt echt ranzig. Und von Harburg mit dem Fahrrad nach Hause sind 30 Kilometer etwa. Aber über die Harburger Berge, also musste man ganz Berg hoch und dann irgendwie runter und also was man hier in Norddeutschland so als Berg bezeichnet. Aber es ist halt irgendwie nicht ganz flach. So, und dann habe ich geguckt, ich saß ja in dem Zug Richtung Lüneburg und dessen nächste Haltestelle ist Meckelfeld. Dann habe ich kurz mal eben Google Maps, Meckelfeld zu Hause, es sind irgendwie auch nur irgendwie 27 Kilometer oder so. Und ich wusste halt, dass das dann nicht so steil ist. So, also was heißt steil? Es ist halt kein Hügel dazwischen. Und dachte ich, na gut, steige halt Meckelfeld aus. Ich kannte die Strecke zwar nicht auswendig, aber Google Maps navigiert mich. Ich hatte meinen schönen Open-Ear-Kopfhörer von Shox irgendwie auf. Die sind die Knochenkopfhörer.
Ah, die geilen Teile, ja, oh.
Genau.
Da bin ich ja auch so neidisch drauf.
Das war halt im Dezember, glaube ich, November oder Dezember. Und es war stockdunkel, es hat geregnet und es waren irgendwie 5 Grad. So. Also nicht gerade die besten Fahrradfahrbedingungen, aber ich dachte mir, hey, ich habe ein E-Bike, das fährt und das soll jetzt mal zeigen, was es kann. Und ich möchte einfach irgendwie nach Hause. Ich habe keine Lust, eine Stunde zu warten. Ja. Und die 27 Kilometer, die schaffe ich halt, da bin ich halt immer noch früher zu Hause, als wenn ich auf den nächsten Zug warte.
Ich habe das mal, ich wollte nur mal sagen, ich habe mal 27 Kilometer, also nicht ganz, waren glaube ich knapp 26 pro Richtung mit einem 3-Gang Brompton gemacht, ohne Motor.
Ohne danach, Motor, aber dann auch nicht in der Stunde.
Nicht wirklich, nee, aber nee. Danach ging es mir, da wusste ich dann auch, was ich getan habe. Also das war, das war echt hart. Über sämtliche Untergrundarten übrigens, das war wirklich alles dabei, Asphalt, geschotterter Weg am Fluss entlang, quer durch den Wald. Da muss ich dann auch mal irgendwie 100 Meter tragen, weil
ja, genau.
Wurzelwerk.
Das Problem ist halt, ich kannte die Strecke halt gar nicht. So, ja. Und dann komme ich halt in Meckelfeld an. Ich kannte das schon den Bahnhof nicht. Ganz merkwürdige lange Brücke. Keine Ahnung. Ich komme hier schon irgendwie weg und bin dann losgefahren. Guter Dinge durch Meckelfeld durch. Jetzt hier links, jetzt hier rechts an der nächsten am Kreise bitte dritte Ausfahrt. Blablabla. So und hatte richtig gute Laune, obwohl es geregnet hat und es war arschkalt. Aber ich hatte Handschuhe. Es war irgendwie alles in Ordnung. Und dann sagt er auf einmal links abbiegen und da war dann halt, hier geht's aber in den Wald. Ja. So, und
welche App? Google.
Google.
Okay.
Macht er jetzt auch Fahrrad. So. Und dann führte der mich durch den Wald und dann dachte ich so, das ist jetzt aber doof. Und ich habe halt wirklich nichts mehr gesehen. Also das Licht war natürlich an.
Okay. Ich habe gerade einen schönen Sendungstitel. So, durchs wilde Meckelfeld. So Karl May.
Ja, und dann musste ich da irgendwie unter der Autobahn durch und hier und da und dann fuhr ich da halt so längs und war so kurz vor Hittfeld, auf einmal macht's paff! Und ich habe halt ein Schlagloch übersehen, ne? Waren halt überall Pfützen. Und ich konnte halt nicht besonders gut gucken, weil auch die Brille nass war, also mit nasser Brille Fahrrad fahren und dann den.
Ich finde ganz lustig, wie du im Erzählen immer noch einen draufsetzt. Kaputt, dann konnte ich auch nicht so gut gucken, weil die Brille nass war.
Finde ich gut. Es hat ja geregnet.
Storytelling, sehr gut.
Dankeschön.
Bitte, gerne.
Also zumindest machte es paff und mein Hinterrad setzte einmal auf. Und ich habe schon gemerkt, das war doof. Das war jetzt nicht so gut. Und innerhalb von 5 Sekunden war das Hinterrad halt, der Reifen war leer.
Ja, okay.
Und dann stand ich da halt.
Ah, okay. Ne? Ich hatte für sowas, habe ich ja immer, wenn ich so längere, so weiter von zu Hause weg bin, so ein Fläschchen mit so Pressluftkleber für Fahrradreifen dabei. Und das,
ich hatte das auch am Brompton, aber nicht dabei.
Und dann habe ich das aufgesetzt und draufgeschraubt und reingedrückt und dann stellt sich raus, dass bei mir dummerweise genau am Ventil was kaputt war. Das heißt, das ist gar nicht erst in den Reifen voll rein, sondern direkt wieder raus.
Ja, das hattest du auch schon mal. Genau, so, und ich hatte aber nichts dabei. Ich hatte ja auch gar nicht geplant, weiterzufahren. Ja. Das war einfach so spontan, ich probiere es einfach mal. Und dann stand ich da und ich hatte auch noch nie das Hinterrad ausgebaut bei den Brompton, wo ja im Hinterrad ist ja Narben- und Kettenschaltung. Ist also ein bisschen komplizierter, das auszubauen und vor allem wieder einzubauen. Und scheiße, was mache ich? Ja, meine Frau anrufen, hol mich mal bitte aus Hittfeld ab. Und dann haben wir uns in Hittfeld an der Autobahn getroffen. Da musste ich dann nochmal 3 Kilometer das Fahrrad hinschleppen und ich wollte dann auch nicht rollern, weil mit einem platten Reifen rollern machst du dir mit der Felge halt vielleicht auch noch den Mantel kaputt. Ja. Und keine Ahnung so. Und ist sehr deprimierend. Und dann habe ich nächsten Tag halt probiert, das zu flicken, ne, auseinanderzubauen. Gibt's gute Videos, wie das alles geht. Aber stellt sich halt raus, ja, bei diesem Schlag ist halt tatsächlich eine Delle in die Felge reingekommen.
Gently fold the nose.
Das Video ist besser als das. Also die Videos von Brompton, wie man so ein Hinterrad von so einer Sea-Line ausbaut und auch wieder einbaut. Es hat wirklich erstaunlich gut geklappt. Und die Schaltung war auch gleich ziemlich gut eingestellt. Also ich musste dann nicht noch lange irgendwie an irgendwelchen Schräubchen drehen, um die Schaltung wieder einzustellen. Also es war ich ganz glücklich. Allerdings, wie gesagt, die Felge hat jetzt halt eine kleine Nut sozusagen, da wo ich aufgesetzt habe. Und die Nut war natürlich scharfkantig. Mhm. Das heißt, ich habe die dann erstmal abgefeilt und glatt geschliffen. Aber ich habe nicht noch was drüber geklebt. Ich glaube, ich hätte noch was drüber kleben müssen. Oder ich muss mich nochmal schlau machen, wie es wirklich am besten geht. Ich möchte jetzt keine neue Felge kaufen. Also es ist halt so, weiß nicht, 3-4 Millimeter Delle halt, eine tiefe Delle.
Und warum willst du keine neue Felge kaufen?
Weil das teuer ist.
Echt? Sind die teuer?
Ja, also das kostet, also wenn das Fahrrad 3.000 kostet, dann kostet die Felge bestimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es die für 20 Euro gibt, die Felge.
Na, das eher nicht, aber ja, naja.
Ich möchte, also das kann ja nicht so schlimm sein, wenn da eine kleine Delle ist, wenn ich das irgendwie ausgleiche und flach mache und entgrate und alles, dann muss das schon irgendwie gehen, dass der Schlauch dann trotzdem hält.
35 Euro, 76 Euro, ja, anscheinend.
Na, 35. Also wenn ich es jetzt nicht. Ich hab's halt hingekriegt und alles wieder eingesetzt und der Reifen hielt auch und ich bin auch damit schon mehrfach gefahren. Jetzt heute Morgen wollte ich mit dem Fahrrad dann wieder mit Bahn und Fahrrad zur Firma fahren. Da war er wieder platt. So, also, und ich nehme an, es liegt immer noch an dieser Nut. Wer weiß das schon? Vielleicht habe ich auch wieder was anderes gemacht. Aber mein Brompton-Unglück geht irgendwie weiter, auch mit dem neuen, was eigentlich gut ist. Zumindest die Elektrik und der Motor funktioniert. Jetzt habe ich halt ein Plattenproblem.
Ja, gut. Also der Felgenring.
Aber das wird ja lösbar sein.
Der Felgenring, also nur der Felgenring als Originalteil kostet 37 Euro. Muss halt einspeichern noch.
Das lasse ich machen, das habe ich noch nie gemacht.
Natürlich lässt du das mal.
Hast du das mal gemacht?
Nein. Also einspeichen, nee. Also nachdem ich gesehen habe, ich habe
genügend Leute, die sowas
machen. Nee, ich weiß, es gibt Leute, die machen so. Ich habe mal dabei zugeguckt, wie jemand sowas macht, bei mir, mein Fahrradmann, und habe dann gedacht, nein, das machst du immer schön selber. Also das macht immer schön der Fahrradmann, egal was ist, das mache ich nicht. Ja. Weil das ist ja Hexenwerk. Also,
ja, absolut. Nee. Also, einen Plattenflicken ist nicht Hexenwerk, das will ich. Den Anspruch habe ich eigentlich, dass ich das kann.
Ja, wobei, also mit so einem Brompton, also so eine Brompton-Schalteinheit da hinten, dann das auszubauen, da wäre mir auch, würde ich auch dreimal
überlegen. Ohne Anleitung hätte ich es nicht geschafft, wieder zu, also auseinander ja, zusammen nicht.
Mhm. Ja, nein. Ja, das hätte ich, also das.
Guck mal. So. Höhepunkt der Geschichte, Storytelling, war, als ich dann hinterher nachgeguckt habe, ich wollte natürlich auch erzählen, wo das genau passiert ist. Ne? Und das war halt irgendwie von Meckefeld Richtung Hittfeld unter der Autobahn durch. Und dann gucke ich halt in Google Maps nach, wie weit es denn überhaupt noch bis Meckefeld war, bis Hittfeld war. Stellt sich raus, die Straße heißt Grützmühle.
An der Grützmühle.
Das Brompton in der Grützmühle.
Sehr schön. Aber du bist jetzt nicht deswegen, du bist jetzt nicht unzufrieden mit dem Fahrrad.
Nein, ich bin super glücklich mit dem Fahrrad. Das ist ja wirklich eine Sache, ja, das hätte mir ja mit jedem Fahrrad passieren können, dass ich so dusselig bin und in ein Schlagloch reinfahre, so, dass ich wirklich so hart auf, auch schnell, also ich hätte da nicht so schnell fahren dürfen im Wald. Ich bin da mit 25 durch den Wald gebrettert, konnte nichts sehen. Okay, ist halt doof.
Ja.
So, aber ich wollte halt nach Hause. So, das Fahrrad fährt mich dann halt auf 25. Naja, ach Gott. Nein, Brompton, ich bin Fan. Ich lieb's. Also ich find's auch geil, damit mit der Bahn zu fahren. Ne, fährst in den Zug rein, faltest das zusammen, alle gucken. Oder mit dem Brompton einkaufen gehen und das so zusammenfalten, dass nur noch vorne der Korb ist. Ne? Und du schiebst es dann mit dem Sattel irgendwie durch einen Supermarkt. Das ist großartig.
Ja.
Liebe ich total.
Ja, ich freue mich auch, wenn das ist. Ich freue mich, dass es auf das besser werdende Wetter dann irgendwann. Hm. Jetzt kommt ja erstmal der Frühling der Narren. Das ist diese eine Woche, wo alle denken, boah, jetzt haben wir es geschafft. Und dann kommt ja noch mal 4 Wochen Schnee. Und danach irgendwie packe ich meins dann auch mal wieder aus. Steht schön in der Ecke und wartet. Obwohl ich ja auch, hatte ich ja auch gesagt, ich habe ja leider nur 2 Gang und ich hätte gerne 6 Gang, aber die Farbe gibt es nicht in 6 Gang und ich hätte auch noch nicht mal Geld für ein nicht elektrisches 6 Gang im Moment. Von daher.
Ich habe gehört,
ja, also, ich weiter auf hohem Niveau.
Der Brompton-Händler, als ich ihm gesagt habe, ich hätte eigentlich lieber die C-Line wegen der besseren Übersetzung, sagte er, ja, es kann aber auch sein, dass demnächst das neue Hinterrad für die P-Line kommt und dann hast du zusätzlich zu der 4-Gang-Kettenschaltung, die da eh schon dran ist, noch eine 3-Gang-Nabenschaltung auch hinten drin.
12-Gang. Ja,
also
bieten sie schon an auf der Webseite. Halt
ja. Achso, gibt's schon? Achso.
Auf der Webseite, also ich habe es gesehen, auf der Webseite bieten sie es an. Aber ich glaube, 12-Gang, ich weiß nicht, ist das noch sinnvoll? Also ich hatte jetzt einen 2-Gang.
Also gerade beim Electric nicht.
2-Gang ist blöd. Davor hatte ich einen 3-Gang, das war eigentlich ganz cool und ich habe mal von einem Kollegen das 6-Gang gefahren. Und 6-Gang fand ich eigentlich schon wieder fast zu viel. Und es gibt auch, habe ich auch auf der Webseite gesehen, es gibt einen Urban, nennt sich das, eine 4-Gang. Das könnte genau das sein, was man braucht. Aber pff.
Also die 4-Gang-Kettenschaltung ist mir für Electric halt zu schlecht übersetzt. Mhm. Also da ist der höchste Gang, da muss ich zu schnell strampeln, wenn ich 25 km/h fahre, das ist mir zu anstrengend.
Ja. Ach, das mit dem Strampelnproblem habe ich ja auch. Also das mit dem Zweigang, das ist auch im zweiten, also im höheren Gang, bin ich irgendwann, mir ist das Fahrrad zu langsam, ganz einfach.
Da ist die 6-Gang von der C-Line, die ist toll.
Ja, aber ich weiß gar nicht, könnte man umrüsten, aber dann muss man die Baudenzüge verändern und sowas. Das ist mir alles viel zu aus. Nee, komm.
Will man alles
nicht. Hör auf. Ne? Ich habe ja mein großes E-Fahrrad, von daher. Das ist ja auch ganz schön.
Apropos Reichweitenangst, also Reichweite, wir haben eben Reichweite mit
die Hörerzahlen gehen runter.
Nee, aber ich hatte eine sehr nette Begegnung. Ich war ja auf dem 37C3.
Ja.
Und das war insgesamt sehr nett. Und unter anderem habe ich einen Hörer getroffen, der mir dann mit sehr ernstem Gesicht, also es war nicht ganz ernst, aber er tat so, als sei er sehr ernst und meinte, er müsse ein ernstes Wörtchen mit mir reden. Er sei sehr enttäuscht von mir. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist aber komisch. Und dann offenbarte er mir, ja, nee, also wie du über Elektromobilität gesprochen hast, das hat mich sehr erschreckt. Ich weiß die ganzen genauen Worte nicht mehr. Aber ich würde ja Reichweitenangst verbreiten. Oder
super, ich würde das ist super. Früher, guck mal, früher haben wir noch Abstiegsängste geschürt. Heute verbreiten wir Reichweitenangst. So, auch wir entwickeln uns weiter.
Und dann, ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Und dann sagt er, ja, du wolltest doch dann lieber mit dem Zug nach Koblenz fahren.
Ach so.
Weil du ja sonst eine halbe Stunde hättest laden müssen oder so. Und dann fiel mir das ein. Und das stimmt, ich bin dann ja lieber mit dem Zug nach Koblenz gefahren. Aber der Grund dafür ist ja nicht nur, dass ich nicht eine halbe Stunde laden wollte, damit habe ich ja gar keine Probleme, sondern weil ich halt 5 Stunden Zugfahren angenehmer finde als 5 Stunden Autofahren, egal ob ich laden muss oder nicht. Mhm. Also bei 5 Stunden Autofahren oder das sind dann ja 7 Stunden Autofahren oder 6, muss ich halt 6 Stunden sitzen und mich konzentrieren, vor allem wenn ich alleine fahre. Ne? Und im Zug kann ich halt auch meinetwegen 6 Stunden fahren, aber ich kann halt jederzeit aufstehen.
Ja, du brauchst und weggehen. Was, ich kann dir sagen, du brauchst so einen Bus, wie ich habe, weil da kannst du dann während der Fahrt nach hinten gehen und mal einen Kaffee kochen.
Sicher. Das machst du auf der Autobahn.
Ja, sicher. Ich habe ja ein Tempomat. Also ich stelle den.
Ach so,
auch wenn alleine Control, fährst. Genau.
Also nee, ich dachte, wenn Kader fährt. Na gut, nee, Tempomat ist natürlich. Ja. Nee, das war natürlich ein Missverständnis dann. War aber sehr, sehr lustig, darüber zu reden. Also ich weiß es natürlich.
Ne?
Also wenn jetzt die Hörer alle das so verstanden haben, ich hätte Reichweitenangst und ich würde Reichweitenangst verbreiten, weil die Reichweite von E-Autos ja so schlecht ist.
Der ist sie ja, sie geht ist. Ja gar nicht. Da kann man ja gar nicht mal 1000 Kilometer am Stück fahren.
Kann natürlich sein, dass es so rübergekommen ist. Ich wollte jetzt an dieser Stelle nur nochmal klarstellen, nach Koblenz fahre ich deshalb lieber mit der Bahn, weil man in der Bahn Bier bekommt.
Im Auto. Also bei mir im Bus hinten, ich habe einen Kühlschrank hinten im Bus, da ist auch Bier drin.
Stimmt.
Also ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Du musst dir halt nur das richtige Fahrzeug holen für deine Reichweitenangst.
Ich könnte mir deinen Verbrennerbus kaufen.
Genau.
Und dann hätte ich auch keine Reichweitenangst.
Ja, genau, so sieht's aus. Damit kann man auch, mit meinem Bus kann ich auch 1000 Kilometer am Stück fahren.
Ja, dich fahren lassen.
Ah ja, klar, der hat ja
Cruise Control. Aufstehst,
ja, genau.
Weil du aufstehst, um Bier zu holen.
Mhm, genau. Weil ich hinten die Fahrkarten kontrollieren gehe.
Hast vorne auch so eine Tüte mit kleinen Schokolädchen, Lieblingsgast und so, ne?
Genau. Ist allerdings ein bisschen, schmeckt nicht mehr so gut. Die hatte ich damals alle bei der deutschen BA geklaut, als die pleite gegangen sind.
Ja, schöne Grüße an entsprechenden Hörer. Ich erwähne den Namen mal nicht. Könnte den Namen seiner Frau. Nein, auch nicht. Liebe Grüße an beide. War sehr nett. War insgesamt sehr nett auf dem 37C3. Warum warst du? Achso, ich weiß, warum du nicht da warst. Schade, dass du nicht da warst. Ja, weil da war mal wieder so richtig schön Podcaster. Gruppen, Klassen, das ist immer so ein bisschen Klassentreffen, man so kennt dann so ein
Fraternisierung, wie alle Deutschen auf Mallorca fraternisieren auch immer.
Ja, genau. Ist doch nett. Ich möchte auch immer wieder nach Mallorca. Also nicht zum Fraternisieren, aber ich habe letztens gerade wieder drüber nachgedacht.
Ja, hätte ich auch Bock drauf, aber fliegen, bleh.
Ja, ist doof. Wobei, wir fliegen tatsächlich sogar im Sommer. Wir Öko-Schweine.
Ach, deswegen gar nicht. Mir ist das, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde Fliegen so scheiße. Dieser ganze Prozess.
Fliegen ist auch scheiße.
Der ganze Prozess
des Flugreises. Der letzten Sendung gerade.
Ja, das ist so furchtbar.
Noch weniger Bock auf Fliegen.
Also ja, und selbst nach Palma diese 2 Stunden oder was das dauert, das ist irgendwie empfinde ich das als
Qual. Das ist erbärmlich.
Also ja. Und wenn, dann würde ich gerne wenigstens, weiß ich nicht, 4 Wochen oder sowas dahin, dass ich dann auch den Flug wieder vergessen habe irgendwie. Ja. Aber die Zeit fehlt mir, also die habe ich ja nicht.
Naja.
Ich habe übrigens, ich habe meine Pfanne kaputt gemacht, ich habe so eine beschichtete Pfanne. Mhm. Und irgendwann nehme ich die so und denke, was sind das für Flocken? Und dann hat wirklich die komplette Beschichtung, hat sich so gelöst und ist in Flöckchen aufgegangen. Da habe ich gedacht, nee, so, jetzt reicht's mir. Und ich habe jetzt angefangen, meine Pfannen durch Eisenpfannen zu ersetzen. Mhm. Großartig. Und das habe ich gemacht oder das habe ich mich getraut, weil ich nämlich ein Video gesehen habe von so einem Pfannenhersteller, wo sie gezeigt haben, wie man die einbrennt. Weil es gibt ja so diese Legenden, Pfannen einbrennen und so. Da bin ich auch schon mal auf den Leim gegangen. Dann irgendwie 3 Kilo Kartoffelschalen mit 7 Liter Öl und dann darin so ausbacken und weiß der Geier und so. Und das fand ich irgendwie alles total schlimm. Also ich hatte mir dann mal eine Eisenpfanne gekauft und habe das versucht mit diesem Einbrennen mit den Kartoffelschalen. Dann ist ein Rauchmelder ausgelöst und irgendwie alles ganz fies. Und dann lag die jahrelang in der Ecke. Dann habe ich sie irgendwann weggeschmissen und habe dann dieses Video gesehen vom Einbrennen, wo sie meinten, ja, nö, mach einfach mal so 1 Millimeter Speiseöl unten in die Pfanne, dann machst du die so lange so heiß, bis das Öl raucht, dann lässt du die abkühlen, schüttest das Öl weg, wischst die Pfanne einmal komplett aus mit dem Kleenex und dann machst du die nochmal so heiß, dass es raucht und dann ist sie eingebrannt. Stellt sich raus, ja.
Brauchst du gar keine Kartoffelschalen.
Brauchst gar nicht diesen ganzen Kartoffelschalen-Wahnsinn und sowas. Und jetzt bin ich gerade dabei, also was heißt, ich bin gerade dabei, meine Pfannen auszutauschen, weil die noch funktionieren natürlich nicht, aber ich habe mir jetzt gerade eine 20 Zentimeter Eisenpfanne geholt, um, weißt du, für so das kleine Rührei.
Die ist dann auch nicht so schwer, ne? So eine kleinere.
Ja, ich habe eine große, also ich habe sowieso so eine, wie nennt man das, Schmorpfanne. Also sowas Wokartiges ist das, allerdings nicht mit so einem
hohen Rand.
Mit so einem sehr hohen Rand, genau. Mhm. Und die ist auch aus Stahl ist das, glaube ich, von so einem französischen Laden. Und die hat halt auch so einen schönen Henkel, weil dann kannst du den, ne, kannst du ja schön nehmen und das Essen da so rauskratzen und auf den Teller tun. Nee, kannst du nicht, weil du kriegst das Ding überhaupt nicht gehalten. Die wiegt irgendwie, ich weiß es nicht, 12 Kilo oder so, ich keine Ahnung. Aber es ist echt so,
dass
ich
dann jedes Mal denke,
weißt du, wenn du so Sachen festhältst und dann langsam anfängst zu zittern, bevor du alle Kartoffeln da rausgeholt hast.
Die ganze Soße ist schon längst auf dem Boden
verteilt. Ganz, ganz schrecklich. Aber das ist das nächste Plädoyer dieser Sendung. Benutzt Eisenpfannen. Habt keine Angst vor Eisenpfannen. Und vor allen Dingen, die halten halt dein Leben lang. Also wenn du eine gute Eisenpfanne hast, die geht ja nicht kaputt. Und du kannst da halt auch wirklich mit dem Messer dran rumkratzen und sowas. Und nicht bei diesen ganzen komischen, beschichteten Dingsbumspfannen, wo du immer denkst, oh Gott, jetzt habe ich es kaputt gemacht, jetzt kriege ich Krebs. Ist doch scheiße.
Naja, also Krebs nicht, aber Beschichtung kaputt machen ist halt doof, weil dann die Pfanne kaputt ist und dann bleibt halt immer das dran kleben.
Also es gibt so teure Hersteller, die bieten halt an, da kannst du die Pfanne einschicken, dann machen die Beschichtung neu. Mhm. Aber auch das ist Stress. Also das ist Aufwand. Ne? Du musst eine Verpackung finden. Es ist halt Aufwand. Und ich habe keinen Bock mehr auf solche Art Aufwand. Dann lieber so eine Eisenpfanne, da weiß ich, ich habe die nächsten 30 Jahre meine Ruhe.
Ich habe einmal eine sehr teure Pfanne gekauft von Silit, glaube ich. Auch schwer, also nicht Gusseisen, sondern so Hartkeramik irgendwas so, mhm. wo man angeblich auch mit einem Messer rein kann und sowas alles. Das hat aber auch nur irgendwie, weiß nicht, ein Jahr gedauert, bis da so Kratzer drin waren, dass halt das Rührei doch dann drin geklebt ist. Und, ja. Ne, das genau will man ja nicht.
Nee, und so Eisenpfanne brennst halt einfach neu ein.
Ja, sehr gut. Kannst du richtig schön mit Stahlwolle durchgehen zum Sauber machen.
Ärgert mich halt ein bisschen, dass ich, ne, also man, das sind ja solche Sachen, so Erkenntnisse, die man gelegentlich sehr spät hat nur. Hätte ich das vor 30 Jahren schon kapiert gehabt und gewusst, wie man die einbrennt, hätte ich halt damals mir irgendwie meine Pfannen gekauft und hätte die dann heute noch. Und nicht alle paar Jahre eine neue Pfanne für vergleichsweise viel Geld, wo dann wieder die Beschichtung im Eimer ist. Ne?
Ja, eine große Eisenpfanne habe ich, die ist mir halt meistens zu schwer irgendwie.
Ja, für groß, also ich habe eine Bratkartoffelpfanne, ich habe eine dedizierte Bratkartoffelpfanne, 32 Zentimeter, das ist wirklich ein Riesending, einen sehr, sehr flachen Rand auch, damit man das schön, ne, besser schieben kann und so, und die ist aus, die ist auch beschichtet, das ist so ein Aluminiumguss.
Also, ah, okay.
Und die ist halt geil, aber das ist für meine Bratkartoffeln.
Okay.
Wobei ich eigentlich hätte ich auch gerne so eine riesige Eisenpfanne für Bratkartoffeln, aber ich glaube, eine 32 cm Eisenpfanne brauchst du einen Kran.
Den lässt du einfach immer auf dem Herd stehen. Ich habe eine
32 cm Eisenpfanne geholt und einen Küchenkran.
wie auf dem Spielplatz diese genau. Mini-Bagger. Die man wie so ein bisschen Sand von links nach rechts und wieder zurückschaufeln kann. Ja. Ach ja.
So, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich habe nichts erlebt. Ich war die ganze Woche krank. Und es ist so viel Arbeit liegen geblieben, dass ich jetzt diese Woche aus dem Arbeiten nicht mehr rauskomme. Ich hasse das. Also ich war, weil meine Stimme ist sowieso schon so ramponiert im Moment und jetzt die ganze Zeit in Mikrofone sprechen und noch Sendungen einmoderieren und sowas alles. Also ich heute echt bin froh, wenn es vorbei ist, Tobias.
Nicht, dass du gleich wieder krank wirst. Spielst du eigentlich gerne?
Nee.
Wir spielen ganz gerne. Also ich habe schon immer gerne gespielt, als Kind irgendwie so Brettspiele und so haben wir viel gemacht. Und als Jugendlicher tatsächlich auch. Also schon mit meiner damals ersten Freundin haben wir so Spieleabende dann mit anderen Freunden gemacht und so.
Ist bei mir nie, hat mich nie so gereizt. Also es gibt so
die Siedler von Catan.
Ja, und das fand ich ganz okay.
Ja.
Aber halt auch nur ganz okay. Obwohl, wahrscheinlich hätte es Spaß gemacht, wir haben das halt immer mit Kindern gespielt, die Kinder neigen ja zu so einem komischen Ehrgeiz, ne? Und ich bin halt ein sehr unehrgeiziger Mensch. Also ich will halt nicht gewinnen. Und darum ist Spielen für mich immer sehr schwierig, weil das ist
Erwachsenen. Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler und
Kompetitive, das ist überhaupt nicht meins.
Habe ich dann großen Spaß dran auch zu gewinnen und ärgere mich dann auch gerne, wenn ich verliere. Aber auch nicht lange. Das ist eigentlich nur, das macht mir dann einfach mehr Spaß.
Ja, nee.
So. Das ist irgendwie, aber es hängt nicht nach. Es sei denn,
halt man
verbrütert sich gegen mich. Ich hatte mal eine Situation, da haben sich dann irgendwie meine damalige Freundin hat sich dann mit irgendwelchen anderen Leuten quasi gegen mich verbrüdern lassen. Ne, die haben sie bequatscht, dass ich kein Holz mehr bekomme oder irgendwas. Ja, ja. Und das fand ich tatsächlich sehr doof.
Ja. Nee, aber das habe ich halt überhaupt nicht. Also mir macht das, also Spielen macht mir dann Spaß. Aber nicht ums Verlieren
oder nicht ums Nicht-Gewinnen, sondern da ging es halt um diese Verbrüderung da.
Nee, das Spielen macht mir tatsächlich nur dann Spaß, wenn die Spielmechanik irgendwie nett ist und Spaß macht und es nicht darum, also wirklich nicht darum geht. Ich habe neulich es gibt eine sehr, sehr schöne Dokumentation gerade, die habe ich in der Mediathek gefunden. Wie heißt es? Spielerepublik Deutschland oder so ähnlich. Da geht es halt um Spiele und was mir überhaupt nicht klar war, ist, dass deutsche Spieleentwickler im Grunde den Weltmarkt für Spiele einmal vom Kopf auf die Füße gestellt haben. Im Grunde haben die den Weltmarkt für Spiele revolutioniert.
Ja.
Und die Amerikaner, die kennen wirklich German Games.
Ja, ja.
Und da war so ein Typ, also auch so ein amerikanischer Spieleladenbesitzer oder so, den haben sie da interviewt und der sagt halt auch, dass die Deutschen zum ersten Mal gekommen wären und mit Spiele präsentiert hätten, bei denen es nicht darum geht, wie hat er das gesagt? Bei denen es nicht darum geht, dass andere sich schlecht fühlen oder so ähnlich. Er meinte, bisher wären Spiele immer so gewesen, vor allen Dingen dieser, Achtung, Ameri-Trash. wie okay. Monopoly und Spiel des Lebens. So hat er es genannt. Meinte, und das sind halt Spiele, bei denen gewinnst du, wenn du dafür so schnell wie möglich dafür sorgst, dass andere leiden, dass andere traurig sind. Mhm. Und die Deutschen hätten halt auf einmal Spiele präsentiert, bei denen das nicht so ist, sondern wo alle ungefähr die gleiche Chance haben und erst ganz am Schluss zieht einer an allen vorbei. Mhm. Und das fand ich schon ganz interessant. Und das ist halt die Siedler von Catan zum Beispiel. Und darum hat mir das auch einigermaßen Spaß gemacht, weil auch die Spielmechanik schön ist. Und es gab noch ein Spiel und das war Secret Hitler. Das fand ich geil.
Faschisten, genau.
Ja, Faschist! Du bist Faschist! Nee, du! Ja, das ist ein geil. Das fand ich auch, alleine, weil die Spielmechanik... Das
könnten die mal im Bundestag spielen.
Ja,
super. Oh, hast du heute gesehen, es gibt eine neue Umfrage von Forsa.
Nee.
Und bei denen war die AfD, also Umfrage zur Bundestagswahl, bei denen war die AfD im Dezember bei 23% oder 22. Was habe ich habe es von geschrieben auf Mastodon und ist jetzt bei 17. So, klingt super, von 23 auf 17 runter. 17 ist natürlich immer noch viel zu hoch. Aber hey, der Trend ist richtig.
Der Trend ist richtig und vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, das ist dann irgendwie eine Größenordnung schon, wo man mit leben kann. Mhm. Also, weil diese 15%, die werden wir nie mehr los. Ne?
Nö. So. Also natürlich ist es ein Problem in den Bundesländern, wo sie jetzt gewählt werden und stärkste Fraktion werden. Das ist, ja, klug, ist ja, halt nicht erträglich, aber auf Bundesebene scheint es, ja, also wenn der Trend sich bestätigt, ne, es sind Umfragen. Was
ja, das ist noch das Nächste, also ja. Ja, Problem ist natürlich auch, jetzt lehnen wir uns, können wir uns wieder zurücklehnen, ne?
Aber das war nur mein Ausflug wegen Faschisten. Ich wollte nicht weiter über Spiele reden.
Achso, ja, Spiele, ja, genau. Die Doku für die
Spiele. Ja, bitte. Möchte ich mir auch anschauen. Finde ich auch spannend. Ich finde auch Spiele entwickeln eigentlich ganz spannend. Ich war ja mal in der Spieleindustrie. Ich habe ja mal für einen Browser-Game-Hersteller gearbeitet. Das war ganz furchtbar. aber eigentlich so dieses Leveling von Spielen, so dass es halt wirklich nicht ganz klar ist, wenn ich den Weg gehe, habe ich sofort gewonnen und alle anderen verlieren oder so. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe ein neues Spiel entdeckt und das haben wir jetzt irgendwie dreimal gespielt und es macht mega Laune. Ich mag zwar eigentlich total gerne Kooperative, wo man gemeinsam irgendwas lösen muss, aber das ist hier nicht der Fall. Es ist Schiffe versenken. Eigentlich.
Fische versenken.
Schiffe versenken. Habe ich Fische gesagt?
Nee, ich habe Fische gesagt, aber finde ich lustiger. Fische versenken spielen.
Nee, Schiffe versenken allerdings in modern. Das Spiel heißt Captain Sonar. Mhm. Oder Captain Sonar oder keine Ahnung. Es gibt halt zwei Teams. Also man muss mindestens 2 gegen 2 spielen, aber gedacht ist es für 4 gegen 4. Du brauchst also auch einen großen, breiten Tisch. Wo halt auf jeder Seite 4 nebeneinander sitzen können und in der Mitte ist eine Absperrung und dann gibt's halt 4 verschiedene Rollen, die dann eingenommen werden können. Es gibt den Kapitän, der sagt, ich fahre jetzt nach Nord, ich fahre jetzt nach Ost, ich fahre jetzt nach Süd, ne? Und quasi seinen Weg durch die Karte irgendwie findet. Ne? Es gibt verschiedene Karten mit verschiedenen Inselchen, wo man nicht gegenfahren darf und so.
So, Doku gefunden, entschuldige, nochmal, wie heißt es?
Captain Sonar.
Captain Sonar war das, okay.
Das heißt, du hast mir auch gar nicht zugehört. Na gut, also es gibt halt 4 Rollen. Der Kapitän sagt, wo es längs geht. Der Maschinist muss dann jedes Mal, wenn man einen Schritt geht, irgendwas kaputt. Muss das dann markieren und muss das dann gegebenenfalls wieder reparieren.
Ich finde, das klingt aufwendig. Ist das aufwendig?
Es ist etwas schwierig zu lernen.
Das also hasse
zu verstehen.
Ich. Das hasse ich. Darum finde ich zum Beispiel Rommé gut.
Das ist auch nicht so schwer. Also man muss halt einmal begriffen. Also es gibt halt die 4 Rollen. Du musst einmal die 4 Rollen begreifen und dann hilft es noch, wenn du eine Strategie entwickelst. Aber jede Spielrunde dauert 15 bis 30 Minuten, also nicht lange. Mhm. Ne? Also du kannst locker einen Abend spielen und 3-4 Runden und hast halt einen Heidenspaß. So, und vor allem ist es halt lustig, du spielst halt, also wir haben tatsächlich zu 4 gespielt. Das eine Mal. Die anderen Male haben wir jeweils nur zu dritt gespielt und dann muss halt einer 2 Rollen übernehmen. So, aber es gibt halt, wie gesagt, den Kapitän, der sagt, wo es längs geht. Es gibt den ersten, es gibt den in der Werkstatt, was habe ich eben gesagt? Eben wusste ich den Begriff noch.
In der Werkstatt, du meinst Maschinist.
Den Maschinisten, genau. Der guckt, was kaputt ist und dann auch, wenn der Kapitän gerade einen einen Sonar starten möchte oder eine Suchdrohne losschicken möchte oder einen Torpedo schießen will oder eine Mine legen, dann muss halt der Maschinist sagen, ob es überhaupt geht oder ob das System gerade kaputt ist. Dann gibt es den ersten Offizier, der trackt sozusagen, man muss ein paar Schritte gegangen sein, um überhaupt eine Mine legen zu können. Also das kannst du halt nicht gleich, sondern musst halt irgendwie Energie quasi auftanken für diese Sachen und trackt dann das. Und es gibt noch den Funker. So, und der Funker muss halt beim Gegenüber zuhören. So, der gehört halt beim Gegenüber zu und schreibt halt mit. Ah, das Gegenüber fährt nach Nord, fährt nach Ost, fährt nach Süd, ne? Und malt halt so mit auf einer Folie und schiebt dann die Folie auf der Karte so hin, um rauszufinden, wo sind die denn wohl. So, und es läuft halt gleichzeitig. Also man kann es rundenbasiert spielen, das haben wir aber nie gemacht, weil das vermutlich langweilig ist, sondern es ist halt Echtzeit. Also jeder kann halt jederzeit sagen, ich fahre jetzt so, jetzt überlegen wir mal, jetzt machen wir irgendwie das und so.
Ich hab nicht ganz verstanden, wie viele Schiffe sind denn da unterwegs?
Zwei. Also jedes Team fährt ein Schiff.
Ah, okay, ja.
Genau,
ja,
man sitzt
okay.
sich gegenüber, jeder fährt ein Schiff und jedes Team hat einen Kapitän, der sagt, wir fahren da und da längs, und jedes Team hat einen Funker, der halt beim gegenüberliegenden Kapitän zuhört, was der sagt und dann versucht rauszufinden, wo die wohl sind. So, und wenn man dann eine Idee hat, dann kann man halt versuchen, das gegnerische Schiff anzugreifen. Tatsächlich kann man auch verlieren, obwohl man gar nicht angegriffen worden ist, weil man irgendwas anderes falsch gemacht hat und dadurch das Schiff kaputt gekriegt hat. Es ist echt lustig, weil es halt irritierend, verwirrend ist, weil man irgendwie aufpassen muss. Also es ist halt total spannend auch, wo sind die anderen und was machen die wohl und was können wir tun und so. Mir macht's richtig viel Spaß. So,
wo hast du das her? Also woher, wie kommst du darauf, dir das...
Ja,
wie hast du das gefunden?
Wir haben Freunde, die spielen halt viel. Die haben einen Riesenschrank mit Spielen und die kaufen halt alles Mögliche. Man lernt das kennen tatsächlich über Freunde. Also die fahren dann manchmal auch auf Messen und lernen da neue Spiele kennen. Aber jeder von uns aus dieser Spielgruppe hat halt noch viele andere Freunde, die auch spielen. Und darüber lernt man dann solche Spiele kennen. Hm. So, und dann hat halt der eine aus dieser Runde, mit denen wir halt ab und zu spielen, gesagt, hey, ich habe neues Spiel, wir müssen 8 Leute sein, können wir euch alle zu uns einladen? Sind wir halt irgendwie zu 8 bei denen eingefallen, haben lecker Essen gekriegt und haben Captain Sona gespielt. Es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann bei Amazon geguckt habe, was kostet das denn? Und da war es dann gerade runtergesetzt auf, weiß nicht, 25 Euro statt 36 oder so. Ich weiß nicht, was es ist. Also es war gar nicht so teuer. Und da habe ich mir das auch gekauft. Und jetzt haben wir hier Captain Sona und haben es letztens schon gespielt. Und macht halt richtig Laune.
Ja. Ich beneide ja Leute, die spielen können, also die so viel Spaß am Spielen entwickeln können. Aber das ist mir...
Magst du denn so Kreativspiele? Also wir haben zum Beispiel dann danach, als wir nicht mehr so nah spielen konnten, weil das dann zu anstrengend war oder weil wir zu viel Pizza gegessen hatten, haben wir sowas? Crazy Words gespielt. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht. Meinst du sowas? Ist das sowas wie Tabu? Ich bin nicht kreativ. Ich hätte gerne, was ich gerne hätte, ist, ich hätte gerne das Sitzfleisch, ich hätte gerne die Geduld. Entschuldige. Ich hätte gerne das Sitzfleisch, ich hätte gerne die Geduld, ja, wirklich so ein Spiel zu lernen. Also weil man muss halt recht viel Zeit investieren. Das ist zum Beispiel bei Siedler von Catan so schön, dass du praktisch keine Zeit investieren musst, um es zu lernen.
Das stimmt. Das
ist du kannst es aus dem Stand, also wenn einer am Tisch ist, der weiß, wie es geht, kannst du es aus dem Stand sofort losspielen. Das finde ich halt total klasse. Was ich sonst so, also die meisten anderen Spiele, bei denen an denen ich mich mal versucht habe, das war dann immer so, dass du irgendwie ganze Welten auswendig lernen musst. Und das ist so, nee. Da hab ich
ja, das ist auch schwierig.
Ich beneide Leute so darum, weil das ist ja auch schön. Also ab und zu passiert das ja mal, dass ich auf einmal an einem Tisch sitze, wo gespielt wird und dass ich genau in der richtigen Stimmung war, um dann da mitzumachen irgendwie. Und das macht mir dann auch einen Heidenspaß. Aber es ist jetzt nichts. Ja, wie du sagst, wenn du sagst, spielst du gerne, würde ich immer mit Nein antworten, obwohl das vielleicht auch gar nicht stimmt.
Also was wahrscheinlich stimmt, ist, du lernst nicht gerne ein neues Spiel. Und das geht mir tatsächlich auch häufig so. Ich habe mal ein Spiel gekauft, das wurde bei, was war das, Zeit Online Podcast? Ja, was jetzt? Die haben das empfohlen, irgendwie zu Weihnachten oder so. Und dann habe ich das einfach blind gekauft. Wenn die sagen, das ist gut, kaufe ich das. Und es ist eine Katastrophe. Also wir haben es nicht mal geschafft, die Anleitung zu lesen. Es ist viel zu kompliziert.
Ja.
Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. So, es sah halt ganz nett aus. Und dann, für mich geht es ja bei den Spielen auch immer ein bisschen um Haptik. Also wenn das Spiel schön gemacht ist und irgendwie nett aufgebaut
klar,
ist.
Klar, so, ja. Aber da, so weit bin ich ja noch gar nicht. Also ich bin ja schon froh, wenn es funktioniert. Wir haben mal, das fand ich auch, das war ein Kartenspiel und hieß, das war ein ganz kleines Spiel. Die Kinder fanden das gut. Port Royal. Kennst du das?
Mhm. Ja, haben wir auch.
Ich glaube, das hat mir Spaß gemacht. Worum ging es da nochmal?
Das ist ein Kartenspiel mit
so Karten sammeln
Piraten, und
so mit irgendwas, Piraten ja. irgendwas, ne?
Genau.
Ja.
Nee, Wizard ist ein schönes Kartenspiel, was man schnell lernen kann.
Das hat einigermaßen Spaß gemacht, aber da dann auch wieder zu viel Ehrgeiz am Tisch. Und das
wenn
ist
du Würfelspiele
dann,
magst, nochmal. Das ist ein sehr schönes Würfelspiel.
Nee. Also wie gesagt, was ich toll finde, ist Rommé. Ich vergesse nur immer, dass ich Rommé toll finde. Das ist irgendwie so, weißt du, dann sitzen wir da so und irgendwann fällt mir ein, ach Mensch, Rommé hat doch immer Spaß gemacht, wir könnten Rommé spielen. Und dann,
wenn du jemanden
kennst, der
Crazy Words hat, oder wenn du das nächste Mal hier bist, spielen wir mal Crazy Words, okay. Weil das ist lustig, man muss Buchstaben ziehen und bekommt einen Auftrag zugelost und muss dann aus den Buchstaben ein Wort legen, was diesen Auftrag beschreibt. Also zum Beispiel Marke für Babywindeln. Ne? Dann musst du dir einen Markennamen für Babywindeln ausdenken mit den Buchstaben, die du halt hast. So. Und die anderen kennen halt,
das klingt nett.
Die anderen kennen halt deinen Auftrag nicht und am Ende werden halt alle Aufträge aufgedeckt plus einen, den keiner hatte. Und dann kannst du halt das Pech haben, dass jemand anders einen Auftrag hatte, wo dein Wort viel besser dazu passt.
Okay.
Und dann kriegst du halt keine Punkte, weil niemand dein Wort erregt. Es ist mega lustig. Also
das klingt echt nett, ja.
Ja, das ist auch mal sehr viel Spaß. Crazy Words mit K, Kratzi Words.
Mein Problem ist dann halt immer, bei Rommé, ich weiß halt nicht, wie man Rommé spielt. Also ich vergesse so sehr, dass mir das Spaß macht, dass ich auch vergesse, wie man es spielt. Und ich muss halt jedes Mal, wenn wir dann Rommel spielen, muss ich das wieder erklärt kriegen. Also es geht ja echt schnell.
Ich muss so ein paar Regeln muss ich immer wieder rausfinden. Also wie das mit den Jokern genau funktioniert, ob man die irgendwie auslösen darf und so. Da gibt es aber auch, jeder spielt es dann so ein bisschen anders und dann gibt es die offiziellen Regeln und blablabla. Bla, bla, so. Nee, ja.
Naja, jedenfalls, ich habe die Doku gefunden. Link findest du in den Shownotes. Und das hat echt Spaß gemacht. Einerseits. Andererseits habe ich dann gedacht, da kommen sehr viele Spieleentwickler und Entwicklerinnen auch zu Wort. Unter anderem der Typ, der die Siedler von Catan gemacht hat. Dann gibt es irgendwie das erfolgreichste Spielereihe irgendwie in Deutschland, Exit.
Ja.
Die kommen zu Wort. Das ist so ein Ehepaar, die irgendwie. Warte mal, war das das Ehepaar? Oder war das ein Typ? Jetzt kriege ich es nicht mehr genau zusammen. Aber es ist so ein Ehepaar, spielererfindendes Ehepaar, die immer noch nicht so ganz verstehen, warum sie damit reich geworden sind. eigentlich wollten wir doch nur spielen. Und noch so, da ist eine Spieleentwicklerin bei, die kommt relativ am Anfang. Das ist eine so unangenehme Person, dass ich habe gedacht, wie kann so jemand Spieleentwicklerin sein?
Mhm.
Also total, also muss ich mal angucken. Vielleicht ist das ein persönliches Ding von mir, aber ich fand sowas Blasiertes, sowas Affektiertes, so jemand kann doch nicht irgendwie was machen, was anderen Freude bereitet. Das schließt sich doch aus.
Weiß ich nicht, wie du darauf kommst. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ich habe halt von Spielen so wenig Ahnung, dass ich mir noch nicht mal vorstellen kann, dass es ein Handwerk ist. Und das ist ja ein Handwerk, Spiele zu entwickeln. Oder zumindest ein
das
Kunsthandwerk. Ne? Also da gibt es ja ganz bestimmte Regeln, ganz bestimmte Sachen. Ne? Nee,
es und das, keine,
das wird,
es gibt
das wird in diesem Film wird das ja auch
ein paar
recht
Maßgaben, recht die helfen, ein gutes Spiel zu gestalten.
Das wird ja, in diesem Film aber auch klar. Also die werden dann auch, dann gibt es auch so eine Familie, die irgendwie so ein paar Brüder, die Spiele entwickeln. Und die sitzen halt da und werfen sich wirklich Fachbegriffe auch an den Kopf und sagen, nee, das geht nicht, weil linksbumsbums.
Ja.
Und sowas schon.
Das stimmt, das kann man natürlich lernen, aber es gibt nicht den einen Weg, wie man gutes Spiel designt. Also es gibt natürlich ein paar Regeln, die einem helfen, das besser zu machen.
Siedler
aber
von Catan war ja auch Zufall.
Gab es aber auch Iterationen, ne? Also wenn ein Spiel entwickelt wird, dann setzt sich ja nicht einer hin und denkt sich das aus und schreibt es runter und so ist es dann, sondern
Siedler
die haben
von
halt
Catan
erste
schon.
Version.
Also der hat, musst du dir echt mal angucken, der Typ hat halt, der war halt Zahntechniker, ja. Und Zahntechniklabor ist halt mies gelaufen und irgendwie fand er sowieso immer Spiele machen toll und hat auch so für seine Familie immer so Spiele entwickelt und sowas und erzählt dann irgendwie, dass er dazu dieses Siedler, aber das hätte auch nicht so richtig funktioniert und irgendwann hätte er irgendwo gesessen, beim Kacken oder sowas sogar, ich glaube, der war wirklich auf dem Klo und hat dann den einen Geistesblitz gehabt, der, ich weiß leider nicht mehr, was es war, aber ja, ist schon ganz, ganz lustig.
Mhm.
Und ein super Typ, und sehr früh gestorben.
Ja. Nee, was wollte ich noch erzählen? Zu was spielen gerade. Ich glaube, das war es schon zu spielen. Captain Sona. Also wahrscheinlich alle, die hier zuhören und solche Spiele mögen, die kennen das schon, weil das halt auch kein ganz neues Spiel ist. Und ich habe noch eine andere Freundschaft, die auch irgendwie eine ganze Schrankwand voller Spiele haben. Und der kannte das natürlich schon. Also ich bin jetzt nicht ganz vorne mit dabei, aber es war so eine Sache, da habe ich mal wieder was entdeckt, was ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Ne? Also Spiele, wo man alleine gegen alle oder kooperativ spielt, kenne ich schon. Und auch mit irgendwie Zweierteams oder so. So doppelkopfmäßig, keine Ahnung. Aber also das mit diesen vier Rollen, die dann gegeneinander spielen, das hatte ich so noch nicht erlebt. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Es gibt auch ein paar Podcast-Kollegen. Ist nicht irgendwie so ein Spiele-Podcast einer der erfolgreichsten Podcasts, die überhaupt
nur so? Ja, klar, gibt's auch, ja.
Wie hießen die denn? Ich weiß gar nicht mehr.
Also bei Luft nach oben geht es viel um Spiele. Der Johannes Wolf ist ja so ein Spiele-Freak. Ja.
Nee, ich weiß nur, bei Steady gibt es irgendwie, ich meine, es wäre Steady, da gibt es auch einen Spiele-Podcast und die sind die bestverdienenden Podcaster da überhaupt nur. Ich weiß nur nicht mehr.
Komme ich gerade nicht drauf.
Ich auch nicht. Aber ich spiele halt auch nicht.
Ja.
Und das ist, das Interessante daran ist, das ist natürlich, also es gibt unglaublich viele Menschen, die spielen.
Mhm.
Über alle Milieus, über alle Altersklassen, nicht nur Brettspiele, auch Computerspiele und so. Und das findet in der Kulturberichterstattung praktisch nicht statt. Und das finde ich echt problematisch.
Stimmt.
Das ist zum Beispiel das Feuilleton kennt keine Spiele.
Ja.
Die Kulturseiten in der Zeitung kennen keine Spiele. Also höchstens mal, wenn Spielwarenmesse ist oder wenn das Spiel des Jahres gekürt wurde, dann hast du so einen sehr, sehr starken Anlass, da mal ein bisschen zu berichten. Aber so eine kontinuierliche Berichterstattung, eine kontinuierliche Kulturberichterstattung über Spiele findet nicht statt. Über jeden Scheiß wird berichtet.
Interessant, ja.
Über jeden Scheiß. Ja? Und ich glaube fest daran, dass mehr Menschen spielen, in welcher Form auch immer, als Menschen ins Kino gehen. Aber über jeden Fußball. Scheiß, der im Kino passiert, wird berichtet.
Ja, Kino wird berichtet, Fußball wird in der Tagesschau immer berichtet.
Genau, und das wissen die Verantwortlichen, die wissen das. Wir haben über Jahre versucht durchzusetzen, dass wenigstens im ganz normalen Wochenprogramm, also wenigstens einmal in der Woche, eine Rubrik da ist im Hörfunk, die über Spiele berichtet. Und das hat nicht funktioniert. Das wird immer noch angesehen, von allen Verantwortlichen wird das immer noch angesehen wie so ein, ja, das ist ja nicht ernst.
Spielzeug. Spiel
ist ja nicht ernst. Ja, ist es ja auch
Spielzeug.
Nicht. Ja, aber Kino ist halt auch nicht ernst.
Nee, also manchmal schon. Ja. Aber manchmal sind Spiele halt auch ernst.
Ja, ja, ja. Also das ist wirklich interessant und das ist was mich sehr, sehr ärgert. Und darum finde ich alles, was sich hier das Label Kultur selbst aufklebt, Deutschlandfunk Kultur, Kulturradio vom RBB, weiß ich nicht, wie sie bei euch heißen, da wahrscheinlich heißt es NDR Kultur oder sowas, das hat alles mit Kultur nichts zu tun. Die sehen nur einen winzig kleinen Ausschnitt von dem, was Kultur tatsächlich ist und das kreide ich denen wirklich an, weil das ist Arroganz und Ignoranz. Das sind ja nur Spiele. Ja, die Computerfreaks da. Das ist, fällt mir gerade so ein, dass wir vor Jahren versucht haben, sowas einzuführen und es hat nicht funktioniert. Also wir sind damit gescheitert. An den Strukturen. Das ist schon interessant.
Russland. USA kündigen umfangreiches Sanktionspaket an.
Aha.
Da habe ich ja mal eine sehr interessante Sendung, ich glaube bei Thilo Jung gehört, über Sanktionen, warum die nicht funktionieren, weil wir immer so scheibchenweise und nach und vielleicht ein bisschen so Sanktionen müsste man halt entweder komplett und total und auch ernst machen, aber nicht ja ein bisschen vielleicht und,
ja,
aber
genau,
und nur so, dass es uns nicht wehtut und so.
Ja, genau, also das ist ja das finde ich ja auch so irritierend an diesen Russland-Sanktionen. Ich verstehe die nicht. Also ich verstehe, dass wir sagen, so wir koppeln uns jetzt von den russischen fossilen Brennstoffen ab, gehen dafür jetzt nochmal mit irgendwelchen anderen Autokraten ins Bett, aber versuchen unsere Erneuerbaren so weit auszubauen, dass uns auch in 10 Jahren Mohammed bin Salman nicht mehr auf den Sack gehen kann da aus Saudi-Arabien. Das ist ja, was wir versuchen. Wir werden scheitern, weil ne, das rechte, der rechte Mainstream das nicht will, aber zumindest kann man es versuchen. Aber was ich eben nicht raffe, ist, dass nicht gesagt wird, nee, so Russen reisen hier nicht mehr ein. Jedes Unternehmen, das mit Russland Geschäfte macht, kriegt sofort, weiß ich nicht, die Hodenpresse angelegt oder so. Das ist irgendwie, wird das alles aufgeweicht und das verstehe ich auch nicht. Ja,
ja, Hauptsache es tut uns nicht weh. Ja. So funktioniert es nicht.
Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Ach, entschuldige, das ist ein Fragezeichen in der Überschrift. Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine?
Das ist aber echt selten, das sind Fragezeichen. Furchtbar.
Strack-Zimmermann, FDP, muss man immer dazu sagen, sonst vergisst man es, will auch Antrag der Union unterstützen. Will auch Antrag der Union unterstützen. Mhm.
Strack-Zimmermann ist ja auch so. Die FDP ist doch eigentlich die nur alles blockieren, die kann doch nichts unterstützen.
Ja, vielleicht hat sie nicht viel zu sagen. Oder kann natürlich auch sein, dass die FDP genau da mal auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Aber das Interessante an Strack-Zimmermann ist ja dadurch, dass sie so prominent pro-Ukraine-Waffenlieferung auftritt, seit 2 Jahren. Dadurch gerät so ein bisschen ins Hintertreffen, dass diese Frau bei der FDP ist. Und sämtliche übrigen Einlassungen, die sie auch so zu Tagespolitik macht und so, genau der FDP-Stumpfsinn ist, den wir von der FDP kennen. Das ist ganz ja. witzig.
Und dann siehst du immer mal wieder so auf Verteidigungsausschuss und dadurch natürlich irgendwie sehr, sehr ja. prominent irgendwie.
Und dann siehst du immer mal wieder so in den Social Medias irgendwie so, ist die bescheuert? Was ist denn mit der? Wo ich dann immer nur denke, ja Leute, die ist in der FDP, die ist doch nicht umsonst in der FDP.
Was willst du machen?
Das, ne? Ja.
Krieg gegen die Ukraine. Russland meldet Einnahme von Brückenkopf. Wird Krinki? KRY, NKY. Krinki? Mhm. Spricht man das aus?
Krinki. Krinki. Krinki vielleicht mit das
Krinki Ende Words. Ein bisschen besser. Das neue Spiel
von. Also solange die Ukraine nicht bestätigt,
ich habe den Namen Russland noch nie gehört. Wo ist ein Krinki? Die
Ukraine ist halt groß.
Google Maps.
Am Dnipro liegt es.
Echt?
Weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach mal gesagt. aber vor allen Dingen, solange die Ukraine.
Ja, du hast recht.
Echt? Das ist der einzige Fluss, den ich da kenne. Aber solange die Ukraine nicht sagt, dass Russland den Brückenkopf eingenommen hat, hat Russland den Brückenkopf nicht eingenommen, weil Russen lügen.
Gibt es nicht auch Dnipropetrovsk?
Gibt es auch, ja. Was natürlich auch noch passieren könnte, ist, dass Russland dementiert, den Brückenkopf eingenommen zu haben. Dann haben sie ihn eingenommen.
Ach, das ist gleich östlich von Kherson. Mhm. Das kennt man doch.
Nahost. UNO-Sicherheitsrat. Resolution mit Forderung nach Gaza-Waffenruhe gescheitert. Mhm.
Das war eine Resolution von den USA, oder? Haben die das nicht?
Ich weiß es gar nicht, aber das
angeleiert? Oder ist
nee, das USA legen ein Veto von Ratsmitglied Algerien ein.
Aha. Ah nee, Beschlussvorlage von Algerien, okay. Aha. Aber ich dachte, die USA bereiten auch gerade eine Beschlussvorlage vor, um irgendwas zu erreichen. Oh, es ist so furchtbar. Also das ist echt eine Situation. Puh. Wie will man da Frieden reinkriegen?
Ja, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch nicht
unser Job. Du hast dich nur gemutet.
Nee, ich habe einfach nur dazu tatsächlich wenig zu sagen. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nicht unser Job, da Frieden reinkriegen.
Das ist natürlich nicht unser Job. Also wenn wir eine Lösung hätten, wäre es natürlich toll. Es wäre toll, wenn
Baerbock eine Lösung hätte.
Ja, die hast du schon seit 10 Jahren. Die hat bestimmt schon mal jemand gehört.
Ich habe dir ja schon mal gesagt.
Ja, Rotes Meer, Pistorius, gefährlichster Einsatz der Bundeswehr seit Jahrzehnten. Achso, ist die Fregatte
Erbarme, Hessen die Hesse jetzt, komme. Ja.
Genau. Ist das jetzt beschlossen, dass wir es tun?
Das ist beschlossen, ja.
Ah.
Oder? Nee, warte hier. Freitag stimmt der Bundestag über das Mandat ab. Ja. Sollte das Parlament wie erwartet zustimmen, wird die Fregatte am selben Tag ihren Einsatz im Roten Meer beginnen.
Okay.
Krass. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht, der Einsatz. Ich muss mir das mal in Ruhe angucken, wie das Mandat aussieht. Das finde ich ja nochmal ganz interessant. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die analog zu den Briten und den Amerikanern irgendwie Ziele im Jemen angreifen oder sowas. Sondern es wird wahrscheinlich wieder so ein, wir fahren hier mal so ein bisschen rum-Ding. Mal abwarten.
Ich finde das so lustig, dass der Pistorius jetzt beliebtester Bundespolitiker ist.
Ja.
Die haben schon wieder alle nicht mitbekommen, was der vorher in Niedersachsen so gemacht hat. Der war ja vorher Innenminister in Niedersachsen. Und das war so ein so ein Hardliner halt, ne? Und irgendwie so richtig beliebt war er wirklich, glaube ich, nur bei der Polizei.
Also wer Innenminister wird, wird das ja auch nicht umsonst, ne?
Ja.
Also das muss man ja auch wollen. Also das ist jetzt nicht so wie so Özdemir. Ja, na gut, dann mach mal Landwirtschaft. Und stellt sich raus, hey, cooler Landwirtschaftsminister. Sondern ne, Innenminister, das will man.
Ja, so, und jetzt ist er der beliebteste und alle träumen schon davon, dass er der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden könnte, weil Scholz, na, weiß nicht. So, und ich weiß nicht mal, ob ich den lieber hätte als Scholz. Also Scholz ist natürlich fürchterlich. War auch schon vorher allen Hamburgern klar. Oder alle, die gesehen haben, was in Hamburg so los war. Bei G20 oder bei allen möglichen anderen Katastrophen, die er so verursacht hat. Ich sag nur Brechmittel und sowas.
Warburg Bank,
was auch immer alles. Also das.
Na, so. Ja, das Schöne an so jemandem wie Pistorius ist natürlich, dass der, also ich weiß nicht, wie er es als Kanzler halten würde, aber Pistorius vermittelt einem den Eindruck, dass etwas passiert. Und Scholz vermittelt einem halt den Eindruck, dass gar nichts passiert, sondern dass so lange gewartet wird, bis es nicht mehr anders geht. Dass irgendwas sich, also ne, Pistorius macht den Eindruck, als würde er dafür sorgen, dass was passiert. Scholz macht den Eindruck, als würde er von den Ereignissen dann irgendwann gezwungen, sich zu verhalten. So.
Das stimmt.
Ich glaube, das macht Pistorius einfach so attraktiv. Und natürlich, das macht es auch für mich attraktiv, auch wenn ich nicht nochmal, ne, ich möchte bitte nicht von der SPD regiert werden, wenn, aber ja, die Wahl habe ich ja leider nicht. Aber nee. Trotzdem wäre mir Pistorius tatsächlich lieber, weil der mir den Eindruck vermittelt, dass er was tut. Ja, dass er Politik macht. Und dann können wir ja immer noch drüber reden, ob ich das gut finde oder schlecht finde, was er macht. Aber was Scholz macht nichts. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Das ist ja das Problem.
Macht nichts klingt so harmlos.
Ja, ne, ach, genau.
Macht doch
ja.
Nichts. Doch, macht was. Genau.
Ja. Man kann nicht
nicht haben. Klar, wenn man die Wahl hätte, würde man sich tatsächlich, Baerbock war halt Kandidatin, Habeck wäre auch ein guter Kandidat gewesen.
Überhaupt irgendjemand, von denen, der was das macht. Und das kann ja auch fragwürdig sein. Ja, und ich meine, die Außenpolitik, die Annalena Baerbock macht, die ist halt auch zum Teil wirklich richtig krasse Scheiße. Ja? Also ich meine, wie die da Saudi-Arabien hofieren. Das geht nicht, das ist ein, ne? Die zerhacken Menschen in fremden Ländern. Das ist so. Aber, aber wenigstens tun sie was.
Aber ich bin von mir selber ganz erschrocken, dass ich mittlerweile mir eher vorstellen könnte, dass jemand wie Daniel Günther oder Henrik Wüst kenne ich ehrlich gesagt nicht gut genug. Der ist ja auch sehr beliebt so und ich kann den aber überhaupt nicht einschätzen. Aber ich kann mir eher einen CDU-Kanzler vorstellen als einen von der SPD. Ich wüsste immer niemanden von der SPD, den ich irgendwie als Kanzler gerne hätte.
Das Problem ist, CDU-Kanzler ist gleichbedeutend mit Friedrich Merz und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Nee,
Ich kann mir nur vorstellen, dass
überhaupt an dem festhalten, weil sie irgendwie sich noch einen Weg zur AfD hoffen lassen wollen, weil ansonsten wäre das
nicht weg. Ich weiß nicht, was mit der CDU los ist. Also das ist, keine Ahnung. Aber das ist
der Vorteil von Friedrich Merz gegenüber Henrik Wüst oder Daniel Günther ist doch, dass er mit der AfD zusammenarbeiten würde oder zumindest deren Politik fährt. Und Wüst und Günther, bei denen kann ich mir das nicht vorstellen, die das machen würden.
Da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Die sind immerhin in der CDU.
Ach so, stimmt. Ja,
das sind vielleicht sie auch nicht umsonst.
Genug. Vielleicht sind sie einfach nur so
Merz, ich finde Merz tatsächlich beunruhigend. Einfach auch menschlich.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein anständiger Mensch ist.
Also nee, das offensichtlich ist, nicht. Sonst würde der sich nicht so benehmen, wie er sich benimmt. Und über das mit den Zahnärzten und das mit den Paschas und was der sich alles erlaubt.
Ja.
Das kann man doch als Kanzlerkandidat nicht.
Anscheinend ja doch. Rotes Meer. Französische Marine schießt 2 Drohnen ab.
Da fährt ja die Fregatte gerade hin. Neue Regierung. Polen präsentiert EU-Partnern Plan für Ende von Justizstreit. Der Justizstreit in Polen, richtig?
Genau. In Polen, ja. Das Problem in Polen ist ja im Moment, dass sie, also diese rechtskonservative Regierung, also die PiS-Regierung, die hat ja den Staat umgebaut. Also die haben ja einen Kulturkampf über die Institutionen sozusagen ausgetragen.
Und da haben sie Sanktionen bekommen sogar für, ne? Also
zumindest blaue Briefe haben sie dafür bekommen. Ja. Ja. Und die neue Regierung unter Donald Tusk, also die liberale Regierung, versucht jetzt halt die polnischen Institutionen zurückzubauen. Also wieder in demokratische Institutionen zurückzubauen. Und die haben halt das Problem, dass sie das mit teilweise undemokratischen Mitteln machen müssen. Also es ist schon ganz faszinierend. Da hatte Annette Dittert doch kürzlich, wo hatte die denn, warte mal, die hatte einen Beitrag geschrieben, genau über dieses Problem. Finde ich jetzt natürlich nicht. Finde ich nicht. Muss mal, ich gucke mal, ob ich's finde für die Shownotes. Also das war ganz interessant. Da ventiliert sie eben genau dieses Problem, dass die polnische Regierung gezwungen ist, illegal zu handeln, um die Legalität wiederherzustellen. Nicht gut, gar nicht gut. Republikaner, Haley, weit entfernt davon, aus Vorwahlen gegen Trump auszusteigen.
Das ist interessant. Das ist ja so ähnlich wie, wenn wenigstens Wüst Kandidat wäre und nicht Fritze Merz. Wenn wenigstens Haley Kandidatin wäre und nicht Adolf Trump. Also das...
Ja.
Interessante Parallele.
Ja. Wobei ich
habe gehört, noch es gibt nicht, ganz also viele Leute in Amerika mit diesen Vorwahlen. Das ist ja sehr interessant. Das ist ja irgendwie, du musst ja, also es gibt Bundesstaaten in den USA, da kannst du noch an dem Tag der Vorwahlen bei den Republikanern in die GOP, also in die Grand Old Party, also in die Partei eintreten, um dann bei dem komischen Vorwahlsystem teilzunehmen. Entweder bei diesem, ich stelle mich in die richtige Ecke oder bei der richtigen Wahl. Und danach kannst du wieder austreten. Das hat trotzdem irgendwie mit beeinflusst, wer da Kandidat wird. Das ist sehr interessant. Ich kenne etliche Demokraten, die sagen, sie treten jetzt bei den Republikanern ein, um irgendwie Haley. Ja, also es klappt natürlich nicht. Dafür sind es zu wenige. Es gab ja auch mal die Idee, dass alle Studenten die FDP in Berlin übernehmen oder so.
Ja, aber dafür waren sie zu dumm, aber das hätten sie genau, schaffen können.
So. Also, ja. Ja, das stimmt, die hätten es schaffen können, dass jetzt irgendwie Haley statt Trump Präsidentschaftskandidatin wird, nur weil ein paar Demokraten da irgendwie, was glaube ich nicht, dass das passiert, ne. Nee, das ist ganz schlimm. So, und Trump wird Kandidat und wahrscheinlich auch Präsident, weil Biden unbedingt der Meinung sein muss, dass er der Einzige ist, der Trump schlagen kann. Und ich glaube halt nicht, dass er der Einzige ist, ich glaube überhaupt nicht, dass er es kann, ehrlich gesagt. Also das wird immer schwieriger, weil ganz viele, die Biden mit unterstützt haben bei der letzten Wahl, unterstützen ihn jetzt halt nicht mehr, weil er halt auch für viele eine Enttäuschung war. Und
das
wird ganz schlimm. Das wird ganz schlimm.
Was ich irgendwie so irritierend finde an dieser, also es gibt ja auch diese Diskussion darüber, dass Biden so alt ist und sowas. Die Probleme, die wir mit Biden sehen, das sind ja Probleme von heute. Ne? Und das wird gegenübergestellt den Problemen, die wir mit Trump morgen haben würden, wäre er Präsident. Und ich finde, dass man das eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann. Verstehst du, was ich meine?
Ich will auch gar nicht sagen, dass Biden ein schlechterer Präsident wäre als Trump. Da hast du mich falsch verstanden, wenn du das so.
Nee, so habe ich dich nicht verstanden. Das ist nur so ein Gedanke, der mir seit Tagen im Kopf
rumkommt. Ich glaube, dass Buttigieg sowohl der bessere Präsident als Biden wäre, als auch eher Chancen hätte, gegen Trump zu gewinnen. So, deswegen ärgert mich, dass das Biden unbedingt an seiner Kandidatur festhält. Das hat nicht notwendigerweise was mit Bidens Alter zu tun. Vielleicht auch so. Vielleicht muss man irgendwann auch mal aussteigen aus dem Zirkus.
Ja, wenn man dann also das, ja.
Präsident gewesen
ist. Ich meine, man hat ja dann auch die ganze Zeit Sorge, dass der irgendwie stirbt. Einfach so. Ja. Also ich meine, Menschen in dem Alter sterben Menschen für gewöhnlich.
Ja. Richtig. Schwierig, schwierig. Bundestag, Ampelfraktionen fordern schärfere Bestrafung von Abgeordnetenbestechung.
Ja, natürlich. Alle Ampelfraktionen oder nur die Grünen und ein paar aus der SPD?
Ampelfraktionen, Plural. Ja. Es können natürlich genau zwei SPD, sein.
Grüne und FDP schlagen einen Gesetzentwurf bis zu 3 Jahre Haft oder Geldstrafe. Ist ja interessant.
Naja gut, Bestechung. Ne? Da geht es natürlich auch darum, dass das erstmal nachgewiesen sein muss. Wie viele Bestechungen wurden denn nachgewiesen?
Das ist eine gute Frage. Wie viel wirkliche Bestechungen wurden nachgewiesen? Ja.
Maskenaffäre früherer CSU-Abgeordneter. Aber ab zum Beispiel der, wie heißt der Vorgänger von Wissing, der Verkehrsminister
Scheuer.
Der CSU? Genau, ob Scheuer irgendwie dafür, also ob das wirklich Bestechung war, dass er da irgendwelche...
Ich hoffe, ich denke ja immer, hoffentlich. Ja, hoffentlich war der wenigstens so schlau, wenigstens sich dafür ein paar Millionen irgendwo auf ein schwarzes Konto packen zu lassen, damit er einfach seine Ruhe hat.
Was weiß ich, es ist ja, warum nicht? Ne? Bestechung bestrafen finde ich immer gut.
Am Abend und in der Nacht im Norden und Osten zeitweise Regen, im Westen und Süden oft trocken. Im Süden teils größere Auflockerungen bei 9 bis minus 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, ich bin echt ein bisschen durch, entschuldige. Morgen am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, im Nordosten abziehende Niederschläge, nachfolgend Auflockerungen. Am Nachmittag von Westen und Nordwesten her Regen, im Süden und Südosten teils länger sonnig bei 8 bis 14 Grad.
Oh, ich korrigiere, im Süden und Südosten.
Oh, Verzeihung, im Süden und Südosten teils länger sonnig bei 8 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag stark bewölkt und immer wieder Regen, in der Südwesthälfte gebietsweise auch kräftig Auflockerungen, nur am Alpenrand und in Südostbayern 9 bis 15 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich falle gerade in ein Loch, merke ich. So, vielleicht hätte ich mich doch noch ein paar Tage auskurieren sollen. Naja.
Redet, ist nicht tot.